Willkommen bei Fahrradio, der Fahrrad-Talkshow mit Hans und Thomas. Heute ist Mittwoch, der 23. November 2016, 19.26 Uhr. Und wir haben einen Gast. Jetzt wird's leiser, genau. Unser Gast ist Wolfgang Schereix, der Chefredakteur von Cycle, dem Bike- und Style-Magazin aus Berlin. Hallo Wolfgang.
Hallo Hans und Thomas.
Ja, hallo. Ich habe mich heute noch gar nicht vorgestellt, weil ich habe mir noch schlaue Notizen gemacht. Und ja, ich bin natürlich auch da.
Stimmt, hallo, ich Wolfgang. Bin Hans.
Hallo, nochmal.
Ja,
perfektes Intro.
Bitte?
Ja. Perfektes Intro.
Das üben wir nochmal. Okay, Wolfgang ist zu uns aus Berlin zugeschaltet. Das heißt, wir sind heute in drei Städten, Köln, Stuttgart und Berlin. Das ist ja alle in der gleichen Zeitzone, gell? Musste gar niemand besonders früh aufstehen oder lang aufbleiben. Ja, du wolltest irgendwas gleich noch sagen, Thomas?
Wäre ich, später dann. Also so im Verlauf des Gesprächs hatte ich gedacht, dass ich das dann irgendwann mal einfüge, den Gedanken, wenn ich ihn nicht vergesse. Und den habe ich gerade aufgeschrieben. Mhm. Aber jetzt erstmal, nachdem der Gast vorgestellt wurde, geht's an die Getränke. Ich habe nämlich Durst.
Okay. Das hätten wir dir mitteilen sollen. Hast du was zu trinken, Wolfgang?
Ja, ich habe mir hier meinen Tee gemacht.
Sehr gut. Ne?
Was trinkt ihr?
Bei mir ist ganz langweilig. Ich trinke Wasser. Es war nämlich sonst nichts im Haus. Aber ich habe das Wasser mit extrem viel Kohlensäure versetzt. Also so viel wie ging. Ich habe so einen Soda-Stream-Sprudler. Mhm. Und da drücke ich immer so oft drauf, dass es ganz lang pfeift. Und dann mache ich schnell den Deckel drauf und hoffe, dass die ganze Kohlensäure drin bleibt.
Hat
das eine besondere Wirkung dann auf den Kopf?
Nee, ich weiß ich nicht. Es ist also das sprudelt dann besonders stark und das ist ja wichtig, finde ich.
Das hast du sicher bei der Podcast. Schulung gehört, oder? Dass man sich so viel Blubberwasser wie möglich in den Kopf schütten soll, damit man dann eine schöne Aussprache hat und immer ab und zu dann mal kämpfen muss, dass nicht ein Urgeräusch rauskommt. Oder?
Ja, genau, aber stilles Wasser geht einfach nicht, das ist langweilig.
Langweilig. Ich habe ein Bier. Das habe ich öfter, ein Bier zum Trinken, weil ich das erstens mag und jetzt hat bei uns in Stuttgart, was ja Bierdiaspora ist, für Franken, wo wir ja geboren und aufgewachsen sind, hat eine Bierothek aufgemacht, mache ich hier einfach Schleichwerbung, ohne Geld dafür zu bekommen. Und die haben eines meiner Lieblingsbiere aus Bamberg, das Spezialrauchbier. Mhm. Also nicht ein Spezialrauchbier, sondern von der Brauerei Spezial heißt die. Und auch Spezi und das Rauchbier, weil das schmeckt nämlich sehr mild. Es gibt noch so ein anderes, so ein Turi-Rauchbier, das irgendwie nicht so super schmeckt. Ja, und das habe ich. Und
zeig mir,
sehr
mal.
Gut, dass ja, dann. Hier sieht man das. Goldgelbe Farbe. Also
der Biersommelier könnte das sicher genau beschreiben, oder?
Die Bierothek bietet solche Kurse an. Ich werde auch einen machen mal, weil mit den Fachtermini, da bin ich nicht immer so ganz parat gleich. Das fällt mir dann immer danach erst ein und dann sage ich, ja, jetzt hast du dich wieder geoutet als einfach Runterstürzer und so. Dabei bin ich ja schon echt der große Genusstrinker. Ich genieße dann so einen halben Kasten.
Also dann erstmal Prost. Ne?
Ja, Prost.
Ja, Prost.
Wolfgang,
Prost.
Nach Berlin. Mhm.
Hast du schon mal irgendwie so eine Weinverkostung oder so, da gibt es doch so Kurse oder wie die heißen, gemacht?
Wolfgang? Ja, Nee, ich bin lange raus aus dem Geschäft.
Aha.
Seit mehr als 10 Jahren. Ich habe damit gar nichts. Also ich bin Teetrinker.
Ah ja.
Okay. Wenn, dann würde ich eine Teeverkostung mal machen.
Aha.
Gibt sicher auch.
Hm. Na, ich weiß nur, nee,
dass also du trinkst kein Alkohol?
Richtig, genau.
Dann kann dir also das egal sein, dass man beim Espedelec auch bei 0,5 Promille den Lappen weg hat.
Das ist mir völlig egal.
Das ist vielen Leuten nicht so richtig bewusst. Mhm. Die denken, da gelten dieselben Regeln wie auf dem Fahrrad. Neulich erst wieder jemand getroffen, der sagte, uiuiui, da hatte ich deutlich zu viel getankt. Mhm. Und danach ist ihm erst aufgefallen. Hatte Glück, aber beim nächsten Mal ist er schlau. Ne? Mhm. Ja, Tee ist auch lecker. Tee und Kaffee und alles.
Was ist denn das für ein Tee, den du trinkst, Wolfgang?
Earl Grey.
Ah, was Bestimmtes? Also irgendwie gibt's da eine bestimmte Marke oder Mischung oder so?
Das ist schon, da muss ich nochmal nachschauen. Das ist schon so für die Großpackung für den Hausgebrauch, die es in jedem Supermarkt wahrscheinlich gibt.
Also Earl Grey heißt.
Earl Grey, Bünding, Earl Grey, irgendwie so etwas.
Ach so, der nicht aus dem Replikator.
Nee. Sonst habe ich auch ganz andere Sorten, aber das ist so der für den Hausgebrauch, so für die normale Stimmung.
Ah.
Mhm. Ja, aber ich habe neulich nämlich.
Als Großpackung kauft man so. Der Tee ist ja ziemlich teuer.
Ich kaufe immer den die Tetley Teabags, die runden. Kennst du die? Mhm.
Ich glaube, runde Teabags, die gibt es auch in England.
Genau. Die kaufe ich immer im English Store.
Mhm.
Das ist so. Wenn man den kurz in die Nähe des Wassers hält, dann ist es schon komplett schwarz. Also dann ist es schon Tee. Und das ist so Breakfast-Tee eher.
Da drin ist so Staub, ne?
Ja, ja.
Sagt man so, der Abfall der Teeproduktion.
Ja, wisst ihr übrigens, zu wem Tetley gehört, zu welchem Konzern?
Nee.
Zu Tata.
Echt?
Ja. Tata, das ist die Firma, denen gehört auch irgendeine Fahrradfirma oder zwei oder drei, weiß nicht genau wie viele. Dann gehört ihnen ja mittlerweile Jaguar Land Rover, dann haben sie natürlich ihre eigenen Sachen. Das ist ein riesen Mischkonzern sozusagen. Mhm. Und wir sind da ein bisschen drüber gestöbert irgendwie und dann, oh hoppla, da ist ja auch Tetley. Mhm. Na gut, mir fiel nur beim Earl Grey halt auch Patrick Stewart ein und die Next Generation, Star Trek Next Generation, wo er als Jean-Luc Picard immer Earl Grey heiß bestellt hat, ist aus dem so, Replikator. Ja? Ja. Ja, ist so. Und der gute Mann ist 70 mittlerweile und sieht aber aus wie 50 oder so. Ne? Ich habe hat neulich ein wunderbares Interview mit ihm gehört. Aber es geht mir auch so, ich werde auch immer jünger geschätzt. Also ganz uneitel, wie ich bin, erzähle ich das jetzt mal. Aber du wahrscheinlich auch, Wolfgang, oder?
Das ist tatsächlich so. Wirklich.
Ja.
Aber ich muss jetzt nicht mein Alter verraten.
Nö, musst du nicht. Ja. Du kannst natürlich, aber du musst nicht.
Nö.
Kannst höchstens erzählen, weil wir ja hier deine Cycle sehen und die Cycle, die gibt es ja jetzt seit 2 Jahren, kann das sein?
Ja, das ist richtig. Und
du hattest ja noch ein Leben vor der Cycle.
Mhm.
Was hast denn du da gemacht? Willst du das kurz erzählen? Muss aber nicht. Wir können auch wieder ein neues Heft, das liegt nämlich hier, ich habe es gerade am Kiosk gehabt, heute die neue Cycle.
Ja.
Die ist ziemlich cool, ist die heute oder gestern rausgekommen? Ist die heute oder gestern rausgekommen?
Am Montag.
Ah, das ist die Ausgabe 1 2017 übrigens.
Mhm. Ja.
Habt ihr, na Thomas, bei dir weiß ich es ja, aber Wolfgang, hast du früher mal oder liest du amerikanische Zeitschriften? Oder hast du früher mal irgendwie amerikanische Zeitschriften gelesen? Ich hatte zum Beispiel Fahrradzeitschriften abonniert aus den USA.
Also ich habe ganz selten.
Und die waren immer dermaßen weit voraus im Datum. Ich glaube, die waren mehrere Monate voraus, waren die schon datiert. Vor einer Weile habe ich mal gehört, warum das so war. Aber
ja,
das
warum? Warum ist das so?
Ja, ich habe es vergessen, leider. Aber hier die Ausgabe, warum ist das die Ausgabe 1 2017?
Die nächste Ausgabe kommt im Februar. Ich glaube, wir machen ja 4 Ausgaben im Jahr.
Das heißt, die heißt dann so, damit, wenn sie Mitte Januar am Kiosk liegt, niemand denkt, boah, die ist total veraltet, oder?
Möglicherweise.
Ne, ich glaube, das kann schon so ein Hintergrund sein. Ne? Also, die Cycle. Kannst du kurz mal erzählen, was da so drinsteht? Also jetzt so Highlights oder soll man einzelne Themen machen?
Also ich kann ein paar Highlights kurz anreißen.
Ja, mach doch mal.
Schauen wir mal. Wir haben hier auf dem Cover eine Italo-Schönheit. Da gibt es in Berlin jemanden, der konzipiert und designt die Bella Ciao Marke. Und er hat ziemlich viel Connections nach Italien. Und der lässt die dort bauen, seine Fahrräder. Und da haben wir einen Bella Ciao mal Test gefahren. Das sind so schlanke Klassiker. Vintage ist ein bisschen, weiß ich nicht. Schlanke Klassiker. Aus Stahl. Und das war ganz witzig, die zu fahren.
Und das ist ein... dieser Klassik-Tourer war...
Genau, aus Deda Chai Rohren. Ich glaube, es wird so gut wie gar nichts mehr in Italien. Das ist ein Rohrsatz, genau, der noch in Italien produziert wird.
Da kennst du dich besser aus, Thomas, oder?
Mit den Dacia-Rohren?
Oder überhaupt mit Rohren?
Ja gut, also ich gehe davon aus, dass Columbus auch seine Rohre noch in Italien zieht. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also bei Reynolds weiß ich es, die machen sie in England. Es gibt einen Rohrsatz, der in Taiwan produziert wird. Für die Räder dort. Ich weiß nicht, wie es bei Columbus ist, bei Deda Chai. Die haben ja Stahl und Aluminium, die machen ja auch Lenker und solche Sachen. Ja, Italien war ja mal Marktführer, was Fahrräder angeht, irgendwie, und auch Fahrradtechnik, aber das haben sie sich den Schneid vor irgendwie 30, 40 Jahren abkaufen lassen. Und jetzt fängt es so ein bisschen langsam wieder an, in Italien auch. Und
Deda Chai habe ich noch nie gehört.
Echt nicht? Deda Chai. Aha. Die machen so Bahnlenker, also jetzt so für die Fixie Folks und so, da die bauen öfter mal Deda Chai Lenker ein. Diese Bahnlenker sind sehr populär da und Rohrsätze auch. Und die paar Rahmenbauer, die es da gibt in Italien, die verwenden die natürlich auch, die Sachen. Kennst du die näher? Warst du vielleicht, weil ihr macht ja, habe ich gesehen in dem Heft, auch so Werksbesuche und so. Und weißt du da Näheres?
Über Deda Chai?
Ja.
Nee, Deda Chai nicht. Also wir kamen auf Bella Ciao. Bella Ciao ist eigentlich bei uns um die Ecke, bei der Redaktion. Und wir waren nie, haben nie was gemacht. Und ich bin da einfach mal rübergegangen, so 1 Kilometer von hier. Aha. Und haben wir uns mal so ein Rad ausgeliehen, was mal ganz interessant, was einer heute macht mit ja, relativ einfachen Komponenten, aber ein lustiges, ein witziges Fahrerlebnis. Also ein bisschen. Ich würde da keine ganz so weiten Ausflüge machen, aber so ist ein. Es ist schön, um in der Stadt zu fahren. Ne?
Da ist ein schöner Lenker drauf, so ja. Nach hinten, gerade nach hinten abgebogen. Mhm. Die haben
das selber designt.
Aha. Mhm. Ja, sehr elegant. Ingenieure.
Ja. Ingenieure.
Herr Ingenieur.
Genau.
Aber das ist, also in Österreich wird man so angesprochen. Ist das in Italien auch so? Du warst ja in Italien, ne?
Ich war in Italien, ja. Also ich werde nicht mit Ingenieure angesprochen.
Weil es keiner bist, Chefredakteure vielleicht. Ja, diese Ehrfurcht vor Berufsständen, das ist schon zauberhaft teilweise.
Doch, gibt es, ne? Dottore und sowas.
Das stimmt. Mm-hmm. Mm-hmm. Das Rad ist ja etwas eher für Berliner Gefilde, mit Single Speed und so, also eher was für flache Topografien.
Ja, ich würde da jetzt keine Berge mit hochfahren. Auch keine Hügel.
Keine Berge, keine Hügel. Dann ist ja was, für Köln wäre es was, ne?
Genau.
Aber für Berge habt ihr auch, ist auch was drin in der Zeitung. Da ist das Pinion-Getriebe ist drin, ne?
Ja.
Also ist wirklich, sind technische Leckerbissen drin diesmal. Mhm. Und ja. Da nehme ich dir gleich die Erklärung aus der Hand. Was ich am besten fand, ist, also das wird ja, sowas wird selten erklärt, ne? Und das gibt es auch nicht bei ProSieben, auf ProSieben bei Galileo, nämlich alles über Pedale.
Ja.
Na, da kann man vielleicht sehen, wie Kekse produziert werden in dem Werbefilm von Leibniz. Mhm. Aber welche Arten von Pedalen es gibt, mein lieber Scholli, das ist echt was. Also das, ich lese sowas.
Kanntet ihr die Holzpedale?
Diese Blocken, diese
Otto?
Manufaktur Michel.
Ach, ist das der aus dem Osten?
Der Michel Balk? Also ich bin bei.
Entschuldigung, irgendwo ist. Es gibt so ein Transportradhersteller oder so ein Kinderdreiradhersteller, Michel. Nee, die kannte ich nicht. Die könnte es bei Manufaktum geben im Katalog.
Ne? Sieht fast so aus. Ne?
MM hat er reingebrutzt.
Anbauteile aus Holz.
Ja. Auf dem Bild, in der Zeitschrift daneben liegen meine Pedale. Die Shimano, wie heißen die? Saint. Ja.
Bitte? Hast du die?
Die habe ich an meinem Mountainbike, ja. Mhm. Die sind super und günstig.
Mhm. Pedale von mir liegen hier auch rum, so Klapppedale von Velgo. Die sind nicht schlecht, zerkratzen, aber die kurbeln. Mhm. Ja, nee, das ist schön, wenn solche Special Interest Themen, sage ich mal, ein bisschen ausgeweitet werden. Wer liest denn euer Heft? Außer jetzt so Freaks wie wir. Oder dein Heft. Wie kannst du nur so ein bisschen zur Entstehung der Cycle was sagen?
Zur Entstehung? Hatten wir schon mal ein Interview darüber gemacht, ganz am Anfang?
Doch, ich weiß aber nicht, in welcher Folge das war. Ich habe auch.
Haben wir da was?
Ja, haben wir auch. Pass mal auf, ich such mal. Keine Angst.
Jung und frisch waren.
Nee, nur ganz kurz, weil wir haben ja 10.000 neue Hörer.
Das stimmt, ja. Wie ist das entstanden? Also, ich habe ja früher als Journalist für Fahrradmagazine geschrieben. Mhm. Und ich habe auch einen Blog gehabt, was vielleicht der ein oder andere, den vielleicht der ein oder andere mal gesehen hat, das Fahrradjournal. Mhm. Ah, dass ich nicht mehr weitermache. Und habe immer überlegt, man müsste eigentlich im Print was für den Stadtfahrer machen. Und zwar nicht so für die kleine Gruppe, weiß ich, von BMX und sogenannten Fixie-Bikes. Da gibt es ja auch ein Magazin, ich glaube aus Köln. Und vielleicht auch nicht so essayistisch wie das schön gemachte Fahrstil-Magazin. Mhm. Und einfach etwas, was sich auch ein bisschen beschränkt auf Menschen, die in der Stadt sind, die im urbanen Raum Radfahren. Und das war so der erste ausgehende Gedanke so, ne, von mir. Und es gab in Bayern, in Bad Aibling, den Wieland Verlag, der das Tweet-Magazin macht. Mhm. Und dafür habe ich auch mal einen Beitrag geliefert über einen Schneider, der extra Modeschneider für Radfahrer. Und so war mein Kontakt da. Und der Verleger, der Herr Wieland, der hat mich im Juli vor 2 Jahren dann angerufen und mir seine Idee mitgeteilt, ob man mal etwas mit Fahrrad in der Stadt machen sollte. Ein neues Magazin. Und das war eigentlich so fast das, was ich auch mal die ganze Zeit gedacht hatte. Und das hat mich gefreut und wir haben uns getroffen. Und ja, so ist das entstanden, gereift, geplant und ziemlich schnell danach verwirklicht. Denn vom Juli bis im November, glaube ich, erschien die erste Ausgabe.
Naja, das ging ja ziemlich flott.
Also mit verschiedenen Ansprüchen. Ne? Man einigt sich dann darauf, wie es letztendlich aussieht. Und es hat sich natürlich auch weiterentwickelt von damals bis jetzt.
Ihr habt ja auch eine, übrigens zwischenrein, es war in der Folge 46, Podcast Nummer 56 vom Februar 2015. Ich war da irgendwie bei, ihr hattet ja so eine, was war das? Startfeier oder sowas? War aber ein bisschen vorher. Das ist erst, ich habe es irgendwie im Februar veröffentlicht.
Da war ich erinnere mich. Ja,
ja,
da warst du in Berlin.
Genau, richtig. Da war ich in Berlin, ja. Und da bin ich in, habe ich mich verfahren, glaube ich auch. Aber bin dann doch noch rechtzeitig bei der Feier angelangt. Zur ersten Ausgabe war das. Ne? Mhm,
richtig. Es gibt ja auch ein Foto von dir. Ne?
Genau, das habe ich heute.
Im nächsten Heft.
Bitte?
Im nächsten Heft. Wir haben so Partyfotos gemacht und im nächsten Heft bist du dann dabei.
Ja, man sieht mich mit Mikrofon in der Hand. Ne? Vor genau. So einem, vor einem, wie in der Bunten, so vor bei Kinopremieren, genau. Vor so einer Wand. Das war gut gemacht, ja. Ach, da kommt man sich richtig wichtig vor.
So eine Promi-Wand und ja. Im Hintergrund, ne? Das Logo.
Ja, ja, sehr, sehr gut. Ja, aber hat sich gehalten, die Zeitschrift, ne? Also scheint ein paar Leute zu geben, die lesen wollen, ne?
Es muss Menschen geben, die lesen, ja. Wenn wir nicht weitermachen. Wir gehen ja jetzt ins dritte Jahr auch, ne, mit der Zeit. Mhm.
Wir haben ja, du hast noch ein, du hast ja eine, ich wollte dich ja auch dabei haben, weil du so Ja, eben weniger. Also wir unterhalten uns öfter mal. Ich zum Beispiel habe irgendwie das Mountainbike wiederentdeckt und da ist mein Kopf mit voll. Und gut, der Thomas.
Meiner nämlich nicht.
Ja. Und der Thomas hat ja nur 20 Zöller im Kopf, ne? Also der hat heute schon diesen E-Bike-Bericht gesehen in der Cycle mit den kleinen Rädern. Und deswegen.
Kompaktbikes.
Ja. Genau, ja. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, könntest du mal was ein bisschen außerhalb unserer Sphäre erzählen? Zum Beispiel von der Eroica, da beneide ich dich ein bisschen. Du warst ja da in Italien vor einer Weile, ne? Mhm, ja. Und in der aktuellen Ausgabe ist auch ein Interview mit zwei Leuten drin. Das hast du wahrscheinlich da gemacht, oder?
So ist es, genau.
Erzähl doch mal ein bisschen davon. Was ist denn das, die Eroica? Wo, wann, seit wie viel 100 Jahren?
Ja. Also es war die 20. Eroica, wir können also davon ausgehen, dass es vor 20 Jahren gestartet ist. Damals von einem Journalisten und ich glaube er mit ein paar Freunden, Broci. Broci war der Gründer der Eroica.
Sprichst du Italienisch eigentlich?
Ja.
Das ist gut.
Ja. Ja. Genau, der heißt Giancarlo Broci. Und das ist so ein Journalist aus Gaiole in Chianti. Der hat schon in seiner frühesten Jugend, er hat gesagt, er konnte schon lesen, bevor er in die Schule ging. Und hat immer Radsportberichte gelesen.
Aha.
Und das muss in den 50ern gewesen sein, wo es so Wettkämpfe gab zwischen Bartali und, wie heißt der andere, sein ewiger Coppi, genau. Ne?
Fausto Coppi.
Und genau, die haben sich immer so Duelle geliefert und das war so ein bisschen auch so die Rehabilitation, so ein bisschen des Bildes so von Italien nach dem Krieg. Und da haben sich auch viele waren Radsport begeistert und haben sich dem dann zugewandt mit neuem Enthusiasmus. Und ich glaube, das ist auch nie losgeworden. Und dem hat das nie so gefallen, die nach eigenen Angaben Vermarktung des Radsports.
Mhm.
Ich bin aber etwas vorsichtig. Er hat das gesagt, wenn man genauer hinschaut, also die Tour de France, meines Wissens wurde ja auch mal gegründet von einer Sportzeitschrift, um die Auflage zu steigern. Also so der Geschäftsgedanke war ja immer da eigentlich. Und gut, und der Mann fing irgendwann an, genau, das war eine Idee und eine andere Idee der Eroica war auch die Erhaltung des Strade Bianche, dieser weißen Gravel Road, wie sagen wir das auf Deutsch?
Feldwege?
Schotterwege?
Schotterpisten, genau.
Mhm.
Und genau, die wurden alle, man begann die alle zu betonieren oder zu teeren.
Ist das so, sind die so feinkörnig dann? Oder wie hat man sich die vorzustellen?
Die sind grob bis fein. Also so, ich habe es, ich dachte, sie wären schlimmer.
Aber es sind helle Steinchen.
Genau, das ist ein helles Steinchen. Und das war auch so ein Ansinnen, so ein Auslöser, um das mal zu machen. Und das startete im kleinen Rahmen, fand immer mehr Beachtung und ist irgendwann richtig groß geworden. So dass, also ist heute ja immer, wenn Eroica stattfindet, also seit einigen Jahren, nicht so einfach dort einen Startplatz zu bekommen. Und wer heute daran teilnehmen muss, ich habe die Jahreszahl, ich nehme an, ich muss ein Fahrrad haben bis 1987, das müsste man nachschauen. Also das Baujahr der Fahrräder ist begrenzt.
Aha.
Nach oben und also, warte mal, Müssen wir nachschauen.
Das heißt, beim Rennrad ja,
das
müssen
ist nicht
die
so einfach. Genau, und dann gibt es, genau, natürlich müssen die, gibt es so Downtube-Shifters, wie sagt man das?
Ja, Unterrohrschalter.
Genau, die Hebel sind Mutzen, ne, am Unterrohr. Und auch die Kleidung, die getragen wird dort, die sollte etwas mit Vintage zu tun haben. Sollte alt sein, Merino-Klamotten. Und es ist eine mittlerweile sehr populäre Geschichte, die also ziemlich begrenzt ist. Sie können nicht so viele Leute, aber dieses Jahr waren 7.000.
Oh, und die da gefahren sind. Und das ist, genau, das ist ein Rennen. Was ist das für ein Rennen?
Es ist nicht wirklich ein Rennen. Sondern die Idee, also wenn es eine Herausforderung gibt, dann ist es die Herausforderung, für dich selbst anzukommen. Bei dem, was du dir vorgenommen hast. Denn man kann bis, ich glaube, die längste Strecke ist 205 Kilometer. Das geht aber durch die Hügel und man ist halt auf so einem alten Stahlross unterwegs. Und das ist ein bisschen, und da spürt man auch so richtig den Staub, den Schweiß, das ist so auch die Idee. Aber es werden keine Zeiten genommen. Es ist wichtiger anzukommen, es ist wichtiger die Stimmung unter den Leuten. Es ist wichtiger so ein bisschen so die, ein paar Werte, die heroischen Werte, die vermeintlich, wie es damals gewesen sein könnte, hochzuhalten.
Heroische Werte, da muss ich an die Firma Rafa denken, die in aufwendig produzierten Schwarz-Weiß-Filmen Männer mit dreckigen Gesichtern und schmerzverzerrten Gesichtern durch Videos durchschickt, oder wenn man irgendwie auf einer Messe ist, dann sind da irgendwie am Stand meterhohe Wände, auf denen man Männer meistens leiden sieht. Ist das die Eroica?
Es kann Leiden sein. Ne? Das kommt auf die innere Einstellung drauf an, was man sich vorgenommen hat. Es fehlt eigentlich so der Wettkampf. Ich bin schneller als du oder so. Oder der Blick auf die Uhr. Sollte es jedenfalls. Ich glaube, das ist so der Spirit.
Und mit welchem Rad bist du mitgefahren?
Ich bin mit einem Atala. Warum hieß das Atala? Kennt ihr das?
Ja, kenne ich aus meiner Kindheit, glaube ich. Die waren mal sehr, wo kommen denn die her? Belgien oder so?
Nee, ich glaube, die kommen aus Italien.
Oder auch Italien. Atala.
Nicht mit Alan zu verwechseln.
Ah, dann habe ich das verwechselt. Ah.
Nee, die hatten eine riesige Produktion, müssen die gehabt haben. Früher mal, in den 70ern.
Ja.
Und ich bin dort, diese ganze Reise habe ich gemacht auf Einladung von Brooks England. Und die haben die Journalisten ausgestattet, sodass sie mich selber nicht um ein Rad gekümmert haben. Da kommt dann irgendwann so der Stall, der Schuppen, und da stehen dann 30, 40 Räder, alle mit, fast alle mit Brooks-Sattel.
Na, da wundere ich mich jetzt nicht.
Ja, also, ich glaube, Simplex-Schaltung, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte noch relativ breite Reifen und quietschende Bremsen, damit jeder mitkriegt, wann gebremst wird. Ne?
Ja. Ich habe gesehen, jetzt manche finden es gut, manche finden es schlecht. Die Eroica ist ja eine Art Franchise geworden mittlerweile. Mhm. Südafrika, Kalifornien, Japan, Spanien, England, Limburg, Deutschland.
Ist das Holland?
Oder ist es Holland? Ich weiß nicht.
Limburg ist Holland.
Ja, Holland, genau. Und ich finde jetzt da nichts Schlechtes dran. Ich habe das Interview noch nicht gelesen. Ich habe vorhin erst bei der am Bahnhof das Heft gelesen. Diese Strategie, diesen Geist, diesen Spirit, wie auch immer man es nennen kann, eben mit alten Fahrrädern ohne Wettkampfdruck zu fahren, der kommt scheinbar an, auch in anderen Ländern. Und ja. Hast du da mit den beiden drüber gesprochen, mit den?
Worüber jetzt genau? Also ich muss noch mal.
Also über diese. Über den Erfolg des Konzepts, dass der Erfolg quasi so groß ist. Ich meine, sie haben jetzt 7000 Leute in der Toskana und ich kann mir gut vorstellen, dass in Südafrika, in USA, in Japan, dass es ähnliche Aufläufe gibt an Menschen. Also was die zu dem Erfolg einfach sagen ob sie das erwartet hätten. Jetzt okay, 20 Jahre, hätte ja auch 20 Jahre dümpeln können und es sind immer noch 100 Leute.
Also es wird ja zu der Veranstaltung, die haben ihr eigenes Journal, das wird dann veröffentlicht. Ne? Und wenn ich mich richtig erinnere, weil ich habe explizit nicht diese Fragen gestellt, eher so, ich habe es ein bisschen hinterfragt, okay. Die Vermarktung und den Erfolg. Und ich glaube, da hat immer den Tenor, er hätte es sich nie träumen lassen, dass es einmal so groß wird. Sie haben aber irgendwann mit Sponsoren daran gearbeitet, dass es doch ziemlich groß wird. Ich glaube, es hat so ein bisschen einen Nerv getroffen. Ne? Und man muss aber wissen, dass in den verschiedenen Ländern, ich kenne nur England, Heroica Britannia, und da war ich auch schon zweimal jetzt. Ich kenne, wie gesagt, in Gaiole, wo ich jetzt gerade war, dass es überall einen anderen Charakter hat. Mhm. Einen länderspezifischen. Vielleicht ist in Italien ein bisschen mehr Sportsgeist, das ist auch nicht so einfach, also eine 205 Kilometer Strecke dort durch die Hügel zu fahren. Vielleicht ist es in England viel Vintage und Kleidung und Mode drumherum so. Aber zurück zu der Vermarktung, weil der Brocci, der das gegründet hat, der Journalist, davon gesprochen hat, ihm ist schon immer dieses Big Business des Radsports auf die Nerven gegangen. Und er will die Radsportpassion rehabilitieren. Habe ich ihn danach gefragt, ob nicht jetzt die Heroica selbst zum Big Business wird, ne? Überall auf der Welt.
Ja.
Und da hat er gekontert, es ist besser Geld, ich zitiere das jetzt mal, ja, es ist besser Geld zu verdienen, damit das Nashorn überlebt, als damit seine Hörner zu verkaufen.
Ja. Ja, kann man so sehen. Also ich finde jetzt da auch nichts Schlechtes dran. Ich finde andere Sachen durchaus weniger unterstützenswert als eine Versammlung von wahrscheinlich hauptsächlich Männern, oder? Wie viele Frauen sind dabei?
Das kann ich dir so nicht sagen, aber es sind...
Aber gefühlt.
Ich habe nicht gezählt.
Aber Männer, die mit alten Fahrrädern rumfahren.
Es sind... Ich habe doch einige Frauen gesehen. Aber ich verrate euch auch, ich bin 46 Kilometer gefahren.
Wie viel?
46. Das ist die kleinste Strecke.
Ah, okay.
Und ob das damit zu tun hat, da waren einige Damen unterwegs.
Ach so, auf deiner Strecke. Ich weiß ja nicht, was genau da noch so drumherum passiert, ob es da Veranstaltungen gibt, Concours d'Elegance oder sowas.
Da passiert eine Menge drumherum. du musst ja auch immer ein bisschen in deinem Toss, der Nachteil der Pressereise, man ist ja auch immer Gefangener des Programms. Mhm. Und ich kriege dann nicht alles mit, sondern das so, wo jetzt Programm ist. Ne?
Mhm. Aber wahrscheinlich, wenn da, wie lange dauert das? Wie viele Tage sind das? Diese Veranstaltung?
Das ganze Spektakel, das Rennen ist doch, glaube ich, an einem Sonntag gewesen. Vielleicht 2 Tage vorher. Da gibt es ja einen Flohmarkt, ne, einen Teilemarkt, wo man zu saftigen Preisen nochmal Campagnolo kaufen kann. Und andere Dinge.
Womit wir? Ja, die machen ja. Ja. Ja, da gibt es ja auch organisierte Reisen scheinbar dazu.
Das stimmt. Das ist ein Riesen. Das ist eine. Also, es gab da eine Pressekonferenz. Mhm. Und dort haben die Veranstalter ein riesiges Konzept vorgestellt, was sie alles machen. Unter anderem eben auch Reisen. Sie haben jetzt einen Club gegründet. Dem kann man beitreten. Chicli Club. Wollen wir nach. Chicli Club Eroica. Und da hat man dann, wenn man Mitglied ist, hat man automatisch schon mal überall Startplätze. Aha. Zahlen muss man, glaube ich, trotzdem. Aber man kriegt es günstiger. Und allerhand andere Annehmlichkeiten. Genau, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dieser Mann ist ja so ein bisschen so ein Missionar, der Brocci. Und das wird doch schon ein bisschen so wie sowas wie eine weltweite Bewegung, jedenfalls in seinen Ambitionen. Aha, okay. Die irgendwann sogar den Profi-Radsport verändern will. Also vielleicht ist es auch umgekehrt, die laden auch immer Profi-Radsportler ein, mitzufahren. Ne? Und sie möchten zurück so ein bisschen, ja, dass man wieder an den Radsport glauben kann. Ne? Das ist auch so eine Ambition hinter dieser ganzen wir fahren anders Fahrrad. Mhm.
Hauptsache, okay. Hauptsache ja. Es schmerzt.
Ja, Schmerz gehört dazu, genau.
Ich lese hier auf der Seite ein Zitat, das ist auf Englisch, das hört sich sicher auf Italienisch viel besser an. Da steht, ja. Ich muss mal auf Italienisch, nee, ich mach's nicht. Ich lese auf Englisch vor. We want people to rediscover the beauty of fatigue and the thrill of conquest.
Ja. Das ist typisch Brocci bestimmt.
Mal gucken, wie das auf Italienisch heißt.
Ja, aber mit den Stahlrädern und dem ganzen, ja, zurück zu den Wurzeln ein bisschen und vielleicht auch zu den einfachen und schönen Dingen. Die Japaner, die haben ja auch, die fahren ja die Kaiden-Rennen, glaube ich, auch immer noch mit Stahlrädern. Mhm. Und ich finde es schön auf der anderen Seite, aber wir haben zum Beispiel für heute in die Notiz noch reingeschrieben, diese, was man so aktuell noch bauen kann, wenn man Rennräder zum Beispiel baut und das unabhängig von der UCI macht. Ich weiß nicht, was hältst du von Sachen wie einem Diamondback, Andean, Cervelo, P5X, also Triathlon-Räder, die ultra aerodynamisch sind, die mittlerweile so groß sind vom Rahmen, um die Luft zu leiten, dass man da Staufächer reinbauen kann. Hm. Ist das was, du... Nö, ich sage einfach mal gar nichts. Was hältst du davon?
Als Hans mir das geschickt hatte, habe ich, glaube ich, geantwortet, das könnt ihr ja erklären.
Genau. Hast du das mal angeguckt vielleicht? Ich habe da zwei Links mitgeschickt, glaube ich.
Nee. Weil ich ja auch nicht jetzt keine Zeit so hatte. So.
Ja, aber du treibst dich ja auch auf Messen rum und vielleicht schweift da das Auge dann auch irgendwo hin und denkst, oder?
Ja, ist das, aber ist das so? Ist das so mein Thema? Ist das unser Thema? Ich glaube ja nicht.
Nee, ist mir nur so gerade eingefallen, wenn ich
so. Ja, da bewegt man sich so auf. Da würde ich mich dann auf Terrain bewegen, dass nicht das meine ist.
Also ich glaube, der Thomas, du bist ja da eher so, also du hast da den Design-Aspekt auch im Blick, oder?
Ja, also so ein bisschen.
Dieses Arbeiten, weil es gibt ja, so ein Fahrradrahmen ist ja zu Recht seit Jahrhunderten unverändert, ne? Seit Erfindung des Rover-Sicherheitsrads, ne?
Ja.
Das heißt, ein bisschen später kam der Diamantrahmen, glaube ich. Und diese Triathlon-Räder, die entwickeln sich sehr stark davon weg und sind quasi, ja, die sind ja auch nur für einen speziellen Zweck gebaut, um nämlich alleine schnell zu fahren, ne?
Ja. Aber wenn man jetzt sieht,
wobei durchaus vielleicht auch so in die Stadt Sachen rüberwandern können oder auch aus der Stadt reinkommen, also aus einem urbanen Rad irgendwie so. Da gibt es Fächer, in denen man sein Powerbar unterbringen kann oder diese Nahrung und Getränke und Werkzeug, oder? Geht auch, Thomas, oder?
Ja, Werkzeug, alles, also weil man da einfach Platz hat und durch diesen Werkstoff, Stahl beschränkt einen natürlich ein bisschen durchs Gewicht und auch durch die Fertigungsmöglichkeiten. Ein Stahlrahmen kann wunderschön sein und hat seinen Style. Die Frage ist halt, kann zum Beispiel, weil ihr seid ja auch ein Style-Magazin, ist das ein Style, wo sich auch in die ein Alltagsrad, wie so ein Canyon zum Beispiel, ist ja so ein bisschen ein Weg dahin, dieses eine Urban Bike von Canyon. Und der Herculani hat ja in den 80ern, müsste das gewesen sein, mal so ein Stadtrad auch gemacht, das wie ein Lenkrad hatte und diverse Fächer zum Öffnen, also das so näher am Automobil war. Ist das was du beobachtest, einfach auch neben den klassischen Sachen? Oder bist du dogmatisch, was den Werkstoff angeht?
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ja immer gerne ungewöhnliche Designs vorgestellt. Wenn ihr hier in die Velocity Bikes schaut, da werden auch immer diese, ich würde mal sagen, so fast frisch aus dem 3D-Printer Fahrräder vorgestellt, die man leider, von denen man in den meisten Fällen leider nichts mehr hört danach. Ich erinnere mich, wir haben auch gerne mal, wenn auf der Eurobike jemand ausgestellt hat, ein ganz kleiner Fahrer mal, der hatte, das war ein Italiener. Sie hatten eine interessante Geschichte gemacht und ich glaube, die haben sogar einen Kontinentalriemen verbaut, wo doch jeder eigentlich einen anderen Riemen bisher genutzt hat. Ich glaube, das ändert sich jetzt. Aber auch von denen hat man nichts mehr gehört. Ne? Die waren sehr, da müsste man jetzt endlich mal in ältere Ausgaben schauen.
Muss man nachhaken, was wurde aus?
Bitte?
Da kann man dann, da, das, ich gucke auch manchmal so, was so aus älteren Kickstarter-Projekten geworden ist, zum Beispiel, ob die fertig geworden sind, ob die Unterstützer ihr Geld zurückfordern oder so. Gibt's ja durchaus häufig bei der Menge, dass aus manchen Sachen nichts wird, ne?
Das wäre eigentlich auch mal eine Geschichte, ne? Mal blicken auf die es nicht gibt oder nicht mehr gibt.
Zum Beispiel den so ein Regenschirm wurde mal erfunden ohne Schirm, der mit einem Luftfächer funktionieren sollte.
Den Regen wegdrücken.
Ja. War der von Dyson?
Nee, die hätten sie vielleicht mal mit ins Boot holen sollen. Also es waren, glaube ich, Japaner. Aber da ist nichts. Der wurde unterstützt, aber da ist dann nichts draus geworden. Also ich habe so ein paar auf meiner Liste stehen, wo ich nach... Oder die ganzen Drohnen, die so erfunden worden sind.
Ja, aber Wolfgang, ich sehe schon, du bist nicht dogmatisch. Und in der Cycle, da gibt es auch, da sind diese 20 Zöller, diese 20 Zoll E-Bikes und die ja auch durchaus eine Optik haben, über die man sich streiten kann. Und aber es ist auch schon, wenn was erfunden wird, entwickelt, was man mal ausprobieren kann, dann bist du da dabei.
Na klar. Also die Grenze ist eben, was das Cycle betrifft, die Grenze ist, wir sind ja kein Sportmagazin.
Ja.
Und es gibt seit Jahren die ganzen schönen Sportmagazine und die machen ihre Sache doch ganz gut und sich jetzt nach allen Seiten hin so zu bewegen, ich glaube, das wäre ein bisschen eine Überforderung. Also man muss auch irgendwie noch einen Grund haben, zur Cycle zu greifen.
Mhm. Und Stoff gibt's?
Ganz viel über Mountainbikes wissen will, dann kaufe ich garantiert die Cycle. Und deswegen machen wir jetzt auch nicht übers Mountainbike, es sei denn, jemand macht in Mountainbike-Design irgendwas ganz Tolles, was man in der Stadt fahren kann.
Okay. Also es ist nicht so, dass du quasi oder was hältst du von der Bike-Build dann? Die Bike-Build, die macht ja dann alles ein bisschen. Mhm. Und es gibt aber Potenzial für Spezialmagazine für jeden Anwendungsfall.
Mhm.
Oder ist es so richtig?
Also es ist allgemein am Kiosk ja so, dass Special Interest gut läuft, wenn man es richtig macht. Und dass so das Magazin für alle, muss man gucken, wie sich das so entwickelt. Ich glaube, die Autobild ist ja ganz beliebt und populär. Und
da 30 Jahre. Zwei Freunde mit im Gespräch. Autobildfreunde.
Ja. Ja. Ich hab die erste Ausgabe gekauft, eine Mark.
Ja. Special Interest, da zählen ja diese Thermomix-Magazine dazu auch, ne? Die jetzt.
Das habe ich jetzt, gerade im Journalistenmagazin gelesen. Ja,
hast die Auflagen gelesen, die haben?
Echt? Was haben die für Auflagen?
Nein.
Ich glaube, es gibt ja mehrere, ne?
Und genau, das ist ja so, wenn einer erfolgreich hat, kommen ein paar andere hinterher.
Ja, und die eine hat, glaube ich, 140.000 und musste dann nachdrucken.
Und ja, genau, das hab's doch gelesen, ja.
Und dann eine andere kam raus und die hieß irgendwie, die war zu nah am Namen. Da hatte der Vorwerk sich dann beschwert, dass sie irgendwie nicht das Thermomix-Magazin heißen darf oder so. Aber ich weiß nicht, wie viel es da gibt und ich weiß auch gar nicht genau, was die da alles reinschreiben. Ich muss da mal. Hast du mal reingeguckt in so eine? Aber egal, das ist Special Interest, ne, anscheinend.
Ich habe nicht reingeholt, ich habe darüber gelesen. Habe ich gefragt, was ist das für eine Maschine?
Also ich war ja am Wochenende zu eurer Information auf der Veggi und frei von. Ein hübscher Name, den man sich leicht merken kann, Veggi und frei von. Und da gab es auch solche Magazine. Also ich habe das erste Mal gesehen, das gab es irgendwie... Magazine, die sich halt um Essen und um Spezialessen gekümmert haben und dann teilweise mit Einleger, Thermomix, Spezialbeilagen, Sonderheft, Thermomix und ich weiß ja nicht, ob ich einen brauche, aber unabhängig davon, also der Markt ist da und er ist auch für Print da. Wo ist der Vorteil gegenüber vom Internet dann? Wenn man sich hier wunddaddelt und irgendwie nicht mehr loskommt von so einem Ding. Was ist für dich der Unterschied zu einem Printmagazin und Internet und die Berechtigung, die Daseinsberechtigung?
Für mich.
Für dich und auch für, ja, und offensichtlich kommt es ja an. Also jetzt ins dritte Jahr zu gehen, ist nicht ohne, finde ich.
Also, ich kann jetzt mal ganz allgemein sagen, für mich jetzt hat dieses Online und Print und so als Gegensatz nie so eine große Bedeutung gehabt. Ich habe mich gefreut, je mehr es online gab, je weiter das verbreitet war, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, Inhalte zu publizieren, dass das so zu unterschiedlichen Formaten erfolgt, so, das ist jetzt mal eine andere Geschichte, da muss man jetzt nicht so näher drauf eingehen, aber eigentlich ist das Publizieren und also ich mache seit vielen, vielen Jahren Texte und ich habe mich gefreut, dass es wieder eine weitere Möglichkeit gibt, Texte zu machen. Was online und Print so als, ich habe mal auf einer ich glaube, auf der Berliner Fahrradschau ist irgendjemand aufgetreten, hat gesagt, wir sind dafür verantwortlich, dass Print tot ist. Und so irgendwie so ein Online, ich weiß es nicht, Online. Habt ihr das gesehen? Irgendwie? Ein Online-Mac? Irgendwie so.
Nee, war das Ami?
Nee, ich weiß es nicht. Also es war so ein Stand richtig und dann we kill Print oder irgendwie so. Aha. Ich hatte gar keine Zeit, weil es sind immer so viele Sachen und so. Das hätte ich mir jetzt auch mal angeguckt. Und es ist so ein bisschen, man redet ja in letzter Zeit viel davon, dass Leute so in ihrer Blase, in ihrer Bubble leben. Und irgendwie, das hat ein bisschen was, diese Auffassung, diese gegensätzlichen, hat so ein bisschen was damit zu tun. Ja, Print ist natürlich nicht tot, es gibt neue Titel, die Menschen lesen, du gehst in die U-Bahn, die Menschen lesen, wenn sie nicht am Smartphone sind, lesen sie Print oder Bücher. Es ist natürlich unheimlich, ich habe gerade mit jemandem telefoniert, er hat gesagt, es ist unheimlich anstrengend, am Bildschirm zu lesen, auf Dauer. Und man kann es... Ja, jemand hat seine Pendlerzugfahrt beschrieben. Das war auch jemand aus der Fahrradbranche, der hat gesagt, er kann ja real gar nicht die ganze Zeit am Smartphone sein, weil das ja ständig unterbrochen ist und gar nicht funktioniert und pausiert. Und wenn er ein Magazin dabei hat, das kann er aufschlagen, das kann er schnell zuklappen, wenn er schnell raus muss. Und das ist eine andere Geschichte.
Das hat er schon runtergeladen.
Denn es funktioniert.
Ja, die Cycle gibt es nicht digital, ja. Ne?
Genau, das ist der Wieland Verlag macht, wenn ich alles richtig verstanden habe, ganz entschieden Print. Weil es ist ja bekannt, dass man beim Magazin auch anders auftreten muss, dass man nicht einfach die ganze Geschichte so als E-Paper, zack, machen kann. Dass es nicht so attraktiv ist. Und wenn, dann müsste man dann richtig wieder in eine Redaktion gehen, das nochmal aufbereiten, das anders darstellen.
Ja, und dann liest jemand auf irgendeinem shitty Amazon-Tablet und alle Farben sehen schlimm aus. Oder noch ein billigeres.
Berechtigung. Das ist, die Berechtigung gefällt. Ich finde, beides sind doch tolle Sachen. Man muss beides nutzen.
Und das, was mir
gar
vorhin.
Nicht so vor- und nachteilig. Ich kann nur von mir selber aus sagen, ich arbeite ja mindestens 6 bis 8 Stunden vor einem Bildschirm. Und ich habe nicht die geringste Lust, dann nochmal, wenn ich vorm Einschlafen was lesen will oder abends was lesen will, mir dann sofort einen Screen anzumachen.
Ja. Warst du schon mal irgendwo zu Besuch und hast die Cycle auf dem Klo gefunden?
Ja, na klar. Das ist doch ein toller Ort zum Lesen. Ich war gerade bei dem Sammler, wo ich war, da gab es das auch unter anderem. Im schönen anderen Fahrradmagazin gab es dort auch die Cycle, wahrscheinlich vielleicht extra ausgelegt. Er hat gesagt, der hätte das nicht gemacht, aber ja. Wer weiß. Nee, das ist ja ein Ort auch für gute Literatur.
Ja. Und ich habe übrigens, ich hab auch die Toilette wieder mit Papier versorgt. Weil sonst nimmt man immer das Telefon mit. Wir können ja hier offen sprechen, das ist ja, macht ja jeder, nimmt man ein Telefon mit. Aber da liegen jetzt auch wieder Zeitschriften bei uns.
Wegen des Wasserschadens.
Oder, bitte?
Wasserschaden?
Wegen des Wasserschadens? Nee. Meine Tochter hat ihr Telefon tatsächlich klassisch ins Klo geworfen. Sowas habe ich bisher nur von anderen Leuten gehört, aber es geht.
Von mir oder was? Von mir oder was?
Hast du das auch mal gemacht?
Ja, aber das war noch mit dem iPhone 3.
Aha.
Dann war das wohl nicht so toll.
Nee, also ich ich nehme auch gern mal eine Zeitung mit. Und das Format ist natürlich ganz praktisch, weil wenn man eine Tageszeitung hier am Klo entfaltet, das ist einfach nicht so praktisch. Ne? Und ja gut, also, das ist gut für dich und ein Kompliment.
Ja, also wenn man jetzt solange derjenige noch Papierrollen besitzt.
Das stimmt, das muss man dann gleich kontrollieren, aber das sieht man ja.
Genau.
Sag mal, dieser Sammler, der den da hast du bei Facebook kürzlich ein paar Bilder gepostet. Ich habe jetzt gesehen, in der nächsten Ausgabe schreibst du dann wahrscheinlich ein Porträt über den. Ist das der? Genau. Wolfgang Hagemann, ne?
Richtig.
Und du hast aber noch andere Leute auch besucht, oder?
Ja, ich habe von meiner Reise die Provinz habe ich ein bisschen so angeteasert, ne?
Ja, ich war ganz heiß.
Das sind die Geschichten in der Tat der nächsten Ausgabe, die kann man jetzt auch nur anteasern, sonst ist ja alles schon gesagt. Das habe ich an einem Wochenende mal Cloppenburg schon wieder den Ort vergessen. Jedenfalls der Wolfgang Hagemann, den habe ich auch auf einer sogenannten Vintage-Ausfahrt kennengelernt.
Aha.
Also es gibt ja in Deutschland nicht die Eroica, da ist dieses ganze Franchising nicht aktiv. Man muss es, glaube ich, auch bezahlen, hat mir mal jemand erzählt. Wer eine Eroica machen will, hierher holen will, der muss auch Geld zahlen.
Na, das glaube ich. So funktioniert das.
So richtig gemacht hat das hier noch keiner. Und wer aber wirklich auf eigenen Füßen das aufgezogen hat in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist der Detlef Köpke, der macht die Velo Classico.
Dem haben wir uns doch mal unterhalten auf der Eurobike, ne?
Mhm.
Der ist auch aus Berlin, ne?
Ja.
Oder lebt in Berlin?
Nee, der ist nicht aus Berlin, der lebt irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, nehme ich an.
In Osnabrück warst du noch, ne?
Nee, das war eine Zwischenstation.
Ach so, da sehe ich einen Bahnsteig.
Sonst hätte ich ja gleich den Blogger dort besucht.
Ach so, den heißt der nicht auch Detlef? In Osnabrück übrigens, das scheint eine interessante Stadt zu sein. Die stellen zum Beispiel gerade ihren kompletten Busverkehr auf Elektrobusse um. So Sachen machen die dort. Und dann war Wolfenbüttel. Warst du in Wolfenbüttel?
So, jetzt gucken wir mal.
Frank S. Punkt.
Wolfenbüttel. Frank S. Genau, die Namen werden auf Facebook einfach nicht so verbreitet. Da steht noch so wie früher in den Zeitschriften Frank S.
Herr S. aus W.
Genau, nicht wie in der britischen Presse, wo die wirklich alle genannt werden, die noch Verdächtige sind. Das ist völlig andere Szene.
Frank S., verdächtig des Fahrradsammelns.
Das ist gar kein Sammler. Also, Wolfenbüttel war die erste Station. Und das war ein, der fällt unter unsere neue Rubrik Leserbike. Mhm. Wir haben ja eine Umfrage gemacht, was wollt ihr für Themen unter den Lesern und dann so die üblichen Abfragen auch, die man so für die Anzeigen vielleicht später auch mal gebraucht. Aber es ging auch um die Inhalte.
In welcher Ausgabe waren denn dann die Ergebnisse drin? Ich habe die nämlich gesehen und jetzt wollte ich nochmal nachschauen, habe sie aber nicht mehr gefunden.
Soll ich das jetzt nachgucken oder erstmal die...
Nee, muss ich. Dachte, du hast das vielleicht im Kopf.
Sofort, nee.
Nee, erzähl die Geschichte, das ist nicht so wichtig.
Das war in den letzten Ausgaben. Also ich kam darauf, weil haben viele den Wunsch mal geäußert, ich möchte mal wissen, was eigentlich die Mitleser so für Bikes aufbauen, was sie so machen. Und dann sind wir drauf gekommen, machen wir doch Leserbike. Schickt uns eure Aufbauten, eure besonderen Fahrräder, Fotos und wir machen so eine kleine Geschichte dann daraus und stellen die dort vor, stellen euch vor mit eurem Rad. Und da hat hier tatsächlich einer aus Wolfenbüttel geschrieben und Fotos gemacht. Die Fotos waren nicht für das Magazin so ganz fertig. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich hin und mache das nochmal selber. Der ist eigentlich kein Sammler, sondern Erbe. Aha. Denn sein Onkel hat Fahrräder gebaut, aber ich glaube nur 3 Stück. Der war Maschinenschlosser. Und das Tolle ist, er hat ganz verrückte Übersetzungen gebaut. Riesen Kettenblätter. Hier ist einer auch mit mehreren Kettenblättern, bevor es dann irgendwann mal ganz hinten zum Ritzel geht.
Das ist das ist so ein rotes, 100, ne?
100 Zähne, ja. Und am Ende, genau, wir werden die Geschichte dieses roten Bikes erzählen, weil das ist das wirklich Spektakuläre hier. Genau, der Onkel ist in den 50ern in die USA nach New Jersey ausgewandert, hat dort als Maschinenschlosser gearbeitet und wollte einen Rekordversuch mit dem Fahrrad hinter dem Auto herfahren, starten. Und so kam er auf die Idee, hier so ein Fahrrad mit 3 Kettenblättern vorn, eines mit 110 zu bauen. Aha. Der soll aber andererseits so bescheiden gewesen sein, dass er irgendwie dann irgendwie doch nicht so wirklich um den Rekord versucht. Das muss irgendwie nur so der Auslöser gewesen sein. Das hat er dann irgendwie nie gemacht. Der hat es dann einfach in seinem Keller gelassen, was er da so gebaut hat, und ab und zu Freunden vorgeführt und gezeigt. Und der Neffe, der war schon als 10-Jähriger in den USA, der hat ihn immer bestaunt. Und irgendwann kam er zurück in seine Heimat, dieser Auswanderer, dieser Onkel, der in den USA sein Glück versucht hatte, mit seinen Rädern und lebte hier noch ein paar Jahre und starb irgendwann. Dann hat er die geerbt, der Neffe, die Räder, die er schon früher als Kind gesehen hat. Den hat er jetzt nochmal so ein bisschen aufpoliert. Und genau, und er überlegt jetzt auch, was er jetzt mit dem Rad macht. Das müsste man seiner Meinung nach auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wenn ihr einen Sammler kennt, wenn ihr ein Museum kennt.
Na, wir kennen ja beide dieses Technoseum zum Beispiel, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie die weitermachen nach dem in Mannheim. Die haben ja auch einige Leihgaben, der Großteil, Thomas, sind Leihgaben, oder?
Hat der ja erzählt. Ja, haben wir da schon drüber gesprochen, dass wir bei der Ausstellungseröffnung waren?
Nee, haben wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das heute machen soll.
Nö, machen wir nicht. Wir sprechen es nur einfach mal wieder an. Ich meine, die dauert noch bis 25.06., aber alle Leute sollen da hin.
Genau, das können wir mal auf jeden
Fall.
Zwei
Räder, 200 Jahre. Im Technoseum, nicht Technoseum, sondern Technoseum in Mannheim. Ja. Weil das ist eine sehr schöne Ausstellung und nicht zu lang. Also auch familienkompatibel. Mhm. Weil sonst wird es vielleicht uröd für den einen oder anderen, sich da durchzukämpfen. Und 1000 Rennräder. Auf Rennräder wurde verzichtet fast ganz. Es geht so mehr um die tatsächliche Geschichte. Eine schöne Ausstellung. Mhm. Und das sprechen wir einfach jede Sendung an. Jetzt. Bis sie vorbei ist.
Wir haben es auch schon gebracht, den Zeiger.
Ja.
Den Hinweis.
Ja, habe ich.
Glaub ich schon. Ich weiß nicht, ob es ich glaube in der letzten schon. Ne?
Das
kann sein, ist ja schon eine Weile bekannt nach der Bierausstellung. Ja. Jetzt 500 Jahre Bier, 200 Jahre Fahrrad. Also zwei große Ereignisse, gleich dicht hintereinander.
Mhm. Wann kommt die große Brotausstellung? 1000 Jahre Brot? Oder nee, das ist älter, ne?
Wahrscheinlich älter, ja.
Ja, von weiß. Mhm.
Also da waren nämlich, die hatten in dem Technoseum, in der Ausstellung, da waren auch ein paar ausgefallene Fahrräder von auch so einem, ja, kann man Bastler sagen, Thomas? Auch, das
ja,
war,
ja.
Der hat, also, das war auch ein Ingenieur, glaube ich, der seine Energie reingesetzt hat, auch unterschiedliche Antriebsformen auch zu entwickeln. Ne?
Ja.
Also, die stehen,
Leute, die,
die. Und die Räder stehen in einer Reihe zum Beispiel mit dem hervorragenden Hercules Cavallo. Kennst du das?
Nein.
Das ist ein Reitrad. Und eigentlich eine ganz gute Idee, dass da bewegst du. Ja, kannst mal googeln. Der Erfinder baut das, glaube ich, immer noch. Man kann das kaufen irgendwie in der bayerischen Provinz oder so. Und du bewegst dich wie auf so eine Mischung aus Schaukelpferd und Rudergerät. So ungefähr bewegst dich vor.
Aufstehen, hinsetzen. Es gab mal eine Kopie davon. Erinnerst du dich an das Risigo?
Hatte ich vergessen,
aber vor 20 Jahren mal damals, wie war denn das? Das war Taiwan, glaube ich, noch. Ne? Oder Japan sogar. Auf jeden Fall war das ein asiatischer Hersteller, der auf der IFMA damals das Rise Go vorgestellt hat, also Rise, Sit, Go. Und so ist auch das Cavallo, also man stellt sich da hin und setzt sich wieder hin, stellen, sitzen. Ich habe einmal eines im öffentlichen Verkehr gesehen, nie mehr. Ich glaube, Hercules hat 3 verkauft oder so. Mhm. Nichtsdestotrotz schmälert es die Leistung des Erfinders nicht.
Also Aufruf an die Hörer und Leser der Zeitschrift Cycle. Wer eins zu Hause hat, schickt doch mal ein Bild. Oder andere so obskure Fahrräder. Ne? Also dieses.
Das also ist die Nähe zum Pferd finde ich also nicht schlecht. Ne? Die waren teilweise Konkurrenten. Ne? Das Fahrrad und das Pferd.
Ja, da gibt es ja diese. Es gibt ja auch diese Entstehungsgeschichte, die aber. Genau. Die aber möglicherweise auch nur ein urbaner Mythos ist, dass das aus wegen des Hafermangels erfunden worden ist. Also andere sagen, der hat da schon länger dran gearbeitet. Es war nur ein Zufall, dass im Jahr vorher dieser große Vulkanausbruch war. Und dann gab es ja Missernten und Pferde wurden geschlachtet und so.
Aber gab es später nicht auch Rennen zwischen Pferden und
Fahrrädern? Oh, bestimmt. Ja? Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir bei Sammlern. Ich sehe nämlich gerade, dass unter deinem Beitrag ist auch ein, den mögen irgendwie ganz viele Personen, die haben da auf Like gedrückt und einen kenne ich, also mehrere, ich glaube, guck mal, mehrere kenne ich und einer davon ist zum Beispiel...
kenne ich!
Das ist die Bubble.
Ja.
Treffen sich immer dieselben Leute in derselben Blase.
Aber ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt Bernd die Gelbe. So heißt er bei Facebook. Das kann ich jetzt einfach mal sagen. Kann ich das? Ja, ne?
Weiß ich nicht, ob du das kannst. Also das
bei 33 Personen, ne, die kann ich gar nicht erkennen. Bernd.
Und der sammelt BMX-Räder. Und zwar...
Ach, den hast du mal getroffen, oder?
Ja, mit dem habe ich mich in Köln unterhalten und der sammelt BMX-Räder und zwar nur von einem Hersteller, beziehungsweise der ist großer, und den wirst du jetzt wahrscheinlich nicht kennen, Bob Harrow-Fan. Das ist ein Amerikaner und der hat quasi so BMX-Freestyle mit erfunden.
Doch.
Den kennst?
Da gab es da auch Räder von dem?
Ja, ja.
Genau. Ja. Und eines hängt beim in der Legenda Cycle Manufaktur beim Dirk de Günther, mit dem wir immer zusammenarbeiten.
Aha.
Ja, der ist so auch seit seiner Kindheit gehopst.
mit Plastikrädern? Also so 5 Speichen Kunststoffräder drin?
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja. Ah ja, genau. Bob Harrow hieß der. Und Bob Harrow hat. Und der kommt auch regelmäßig, jedes Jahr kommt er nach Köln zum BMX Freestyle Event. Ja. Und da habe ich den Bernd, ich glaube, der heißt auch Bernd. Also die Gelbe heißt er nicht mit Nachnamen, der heißt anders. Ja. Da war noch ein Sammler dort und das, da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen. Weil du meinst, die. Also so Fahrräder, die kosten teilweise echtes Geld, so alte. Gibt's. Also ich habe immer gedacht, das ist ja was, da kann man ein altes Stück noch für weniger Geld bekommen, als wenn man Autos sammelt, zum Beispiel.
Ja, das hat sich geändert, ne?
Was kostet so ein altes Rad? Hast du da einen Überblick, was so die teuersten Räder sind, zum Beispiel?
Ich kann euch ein Angebot. Moment, wo ist das? Nein, das war hier. Das war ein. Gleich habe ich es. Jedenfalls. Genau, Cicli Berlinetta. Kennt ihr Cicli Berlinetta?
Nee.
Das ist ein Geschäft in Berlin, der Vintage-Bikes anbietet. Viele. Und der hat eine Anzeige sozusagen, der bietet ein Cinelli Laser Pista für 29.999 an.
Das Cinelli Laser, ist das dieses mit diesem muffenlos gelöteten, aerodynamisch angehauchten Rahmen, so ein silbernes?
Silbern ist es, richtig. Und es ist nicht so häufig.
Das ist so ein Bahnrad, oder?
Genau. Es war auch ausgestellt. Es war auch auf der Fahrradschau mal ausgestellt. Genau.
Ja, in so einem Hellblau.
Und dieser Preis soll doch sich ordentlich, ziemlich rasch, sprunghaft entwickelt haben. Das soll vor wenigen Jahren weitaus weniger gekostet haben.
Haben die denn tatsächlich in Serie gebaut? Ich dachte, das war irgendwie so eine Rennmaschine für ein paar für ein paar Profis oder so, aber konnte man kaufen scheinbar.
Ich glaube schon.
Der hat diese wunderschöne Sattelklemmung hinten, die Cinelli-Klemmung. Das ist ein Traum.
Aha. Das ist jetzt ja, naja, wie alt ist, von wann ist denn das?
Muss ich das jetzt alles wissen?
mit der 80er, oder? Das ist so Francesco Moser-mäßig noch, oder?
Das wird hier noch nicht mal verraten.
Cinelli Laser, gibt es da keinen Wikipedia-Eintrag zu?
Ja, garantiert.
Möglicherweise. Ich hätte das ja in der Anzeige mit reingeschrieben.
Ich sehe es hier, Cicli Berlinetta, da steht es ja, 29.999. Ja, genau. Also das ist von 85. Ja, so, ich bin doch ein Guter. Ne?
Darf man mit dem bei der Le Ruica mitfahren? Gerade noch so wahrscheinlich, oder?
Doch, ich denke schon. Aber ich weiß nicht, ob es Sinn macht jetzt.
Das hat ja keine Schaltung.
Das heißt,
ich weiß nicht, ob es eine Straßenvariante gab.
Ja.
Und gibt's vielleicht auch, wenn man jetzt so vergleicht, gibt es Käfersammler oder Entenfreunde oder sowas, wenn man es mit dem Auto vergleicht, gibt es irgendwie bestimmte, weißt du sowas, gibt es bestimmte beliebte Fahrräder, Fahrradmarken vielleicht auch, die so gesammelt werden?
Also wir kennen ja alle Pinelli, Colnago. Die Reise, ich hatte vorhin erzählt von jemandem, der mit den Rädern seines Onkels, die führte mich ja dann noch weiter nach Kloppenburg. Kloppenburg, das scheint irgendwie wirklich so eine traditionelle Fahrradstadt zu sein. Ne? Da gibt es Derby Cycles und da baut oder da gibt es, da ist zumindest der Sitz von Kalle Kalkoff, der noch die Petersen baut.
Ach, der ist in Kloppenburg?
Aha. Also wo die jetzt genau gefertigt werden, sei mal dahingestellt, aber ich weiß, da wohnt er.
Kalle Kalkoff, den kenne ich noch, ja.
Und dort habe ich den Wolfgang Hagemann, den wieder getroffen, den ich auf der, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählt hatte, auf der Velo Classico kennengelernt hatte. Genau.
Da habe ich dich sicher rüde unterbrochen, ja.
Genau, und dann sind wir ganz woanders gelandet, ist aber nicht so schlimm. Genau, und der hat mir erzählt, ja, alle wollen Colnago und Cinelli und bekannte Marken. Und er sei kein Sammler, sondern ein Liebhaber erstmal. Er will gar nicht so viele Fahrräder haben, das hat sich so ergeben. Ich glaube, er hat 43 jetzt aufgebaute Räder. Und der sucht nach etwas, was selten ist oder was unbekannt ist oder was nur wenige Menschen besitzen können. Das ist so irgendwie sein Antrieb. Und dann gibt es zum Beispiel, bei ihm habe ich Textima Bahnmaschinen gesehen. Kennt ihr die Textima?
Nee. Also ich nicht. Ich habe, glaube ich, den Namen schon mal gehört.
Genau, das war ursprünglich mal Textilmaschinenbau.
Textima.
In der DDR, in der ehemaligen. Und genau, die haben für ihre, irgendwann auch für die Spitzensportler diese Fahrräder konzipiert, die heute unter dem Namen Textima, also allgemein unter den Sammlern bekannt sind, die sehr begehrt. Sowas steht bei dem unter der Treppe. Und er ist ungern mit Preisen rausgerückt. Er hat oft gesagt, dieses Rad, dafür kann man sich einen Kleinwagen kaufen, irgendwie so. Was immer das heißt.
Ja, Kleinwagen kriegt man heutzutage hinterhergeschmissen. Ah, ja. Ich beschäftige mich kaum noch mit den Preisen für Autos, aber so Gebrauchtwagen sind so unglaublich billig mittlerweile.
Ja, aber ich glaube, der meinte keine Gebrauchtwagen.
Das glaube ich auch nicht. Es sind auch schöne Räder. Ich habe mal gerade geguckt, die Textima, die haben auch solche Bahnräder, die dem Laser nicht ganz unähnlich sehen.
Ja. Es wird aber behauptet, dass sie ziemlich weit, also was nicht immer über die ehemalige DDR behauptet wird, aber es wird behauptet, dass sie hier ziemlich weit waren mit ihren Maschinen. Mhm. Sodass sich andere im Westen da schon was abgeguckt haben.
Ja gut, das hat zum Teil ja, also wie man am FES sieht, ja ein bisschen was mit der Sportförderung zu tun, die es auch gab. Mhm. Und wenn Leistungen gebracht werden mussten, dann wurde da viel investiert. Mhm. Und in dem Fall, ja, hat es vielleicht auch mal gute Ergebnisse gebracht und vielleicht gab es auch einfach, sind auch einfach schlaue und gute Menschen genauso da.
War da eine Schaltung dran an dem Rad?
An einem Bahnrad?
Ach, das war ein Bahnrad.
Ja, das war ein Bahnrad.
Ja. Ja. Mhm. Sag mal, ihr kennt ja diese Embacher-Sammlung auch noch, oder? Von dem Österreicher, ja, der von...
Der die mal so für alle veräußern wollte.
Genau, ja. Letztes Jahr hat er die, glaube ich, verkauft. Der war, der hatte auch so diesen Antrieb, glaube ich, ausgefallene, interessante Räder zu sammeln. Mhm.
Mhm. Da gab's der hat ja auch erzählt, dass er sie alle fährt.
Fährt der Wolfgang Hagemann die Räder?
Ja, der fährt die, ich glaube, bis auf eines alle. Wenn er kann. Also wie sieht das, also was ihn interessiert, sind einerseits Kunstwerke, aber andererseits fährt er die Räder auch.
Mhm. So. Mir fallen da Einschränkungen ein, welche Räder man nicht fahren kann. Zum Beispiel chinesische E-Bikes kann ich nicht fahren.
Ich glaube, da ist er nicht spezialisiert drauf.
Da bin ich zu groß und zu schwer zu.
Ich habe hier so ein Textima Bahnrad, da hätte ich auch so meine Probleme. Wobei ich bin dem, was ist das? Ich glaube, es ist Physik, da geht es nach den Biegen, da kann man die Sättel nach Snake, Chameleon oder sonst irgendwas kaufen, nach der Biegsamkeit der Wirbelsäule. Und da ist ein Bahnrad und da ist der Kopf irgendwie sehr nah am Boden und der Arsch sonst wo oben. Also Aerodynamik. Wurde da noch anders definiert. Mhm. Aber wunderschön. Ein muffenlos gelötetes silbernes Rad. Nicht schlecht. Textima auf irgendeiner Webseite, die nennt sich Ciao oder so. Mhm. Aber gut, da kann ja jeder von unseren internetbewanderten Web-based Researchers einfach mal googeln danach.
Die gibt es sicher bei BikeExif auch, oder? Das ist doch auch. Das ist auch. Die kennt ihr wahrscheinlich.
Cycle-Exif.
Ja. Kennst du die, Wolfgang? Mhm. Bestimmt, oder?
Ja.
Aber es ist ja ein
Ausdruck. Irgendwo muss man ja immer klauen. Ne?
Ja, ja. Apropos klauen, eine Sache noch zu deinem Heft. Und dann wollten wir ja noch ein Thema besprechen. Aber mir ist beim Durchblättern noch ein Fundstück aufgefallen. Du hast nämlich das gleiche Kettenblatt gefunden, das ich auch gefunden habe, nämlich von der Firma Absolute Black, die ovale Kettenblätter machen.
Ja.
Und das ist sowas, mit so einem Kettenblatt kannst du dein Fahrrad für sehr wenig Geld außergewöhnlich tunen, ne?
Richtig.
60 Euro? Und die haben ja, die gibt es ja auch, du hast ja gar nicht die Trendfarbe abgebildet, du hast ein schönes Rot, aber die gibt es auch jetzt in Kupfer, beziehungsweise Roségold.
Hast du die schon mal ausprobiert?
Nee, ich will es aber mal ausprobieren, weil ich habe mich mit einem dort unterhalten und ich bin es auch mal auf der Rolle dort gefahren. Und mir hat einer von einem Schweizer Mountainbike-Magazin erzählt, dass sie einen Redakteur haben, der mal Rennen gefahren ist und so, und der schwärmt davon und der behauptet, das ist super. Und zwar sollte es dafür sorgen, dass du, also speziell auf dem Mountainbike, wenn du den Berg hochfährst, dass du keinen Schlupf hast, dass du quasi so rund trittst, dass das Rad immer schön mit dem Boden verbunden bleibt, weil wenn es dann staubig ist und so und du verlierst da mal kurz den Griff, dann bist du ja weg. Ne?
Und das Sci-Fly, hast du das ausprobiert? Weil das liegt, es ist auf derselben Seite, glaube ich. Oder? Nee, nicht auf derselben Seite. Aber du bist damit gefahren, Hans, oder?
Ich bin damit gefahren, ja. Du auch,
Wolfgang? Ja. Nein, dann erzähl doch mal.
Ach, was gibt's da zu erzählen? Ich könnte dir einen Link zu einem Forum schicken. Da
nee, erzähl mal aus der eigenen Erfahrung.
Denn die eigene Erfahrung war so, dass ich, ich hab's, dass unsere Hörer kriegen jetzt voll den Flash, dass sie das schon mal gehört haben, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe zwei Fahrräder ausprobiert. Das eine war ein Tourenrad und das war das erste, mit dem ich gefahren bin. Und das war komisch, weil die Kurbellängen verändern sich. Und das sorgt dafür, dass du quasi nicht, dass du eben nicht richtig rund trittst, sondern eher so nach unten. Beziehungsweise du trittst, wenn du so wie gewohnt, also der Typ von dem Hersteller von Möwe, der meinte, man ist das halt so gewohnt, dass man immer so rund, also in der Kreisbahn tritt. Und dann schlupft einem das Pedal unterm Fuß weg, weil das in dieser 3-Uhr-Stellung ganz lang ist und wenn es weiter nach unten geht, dann wieder kürzer wird. Thomas, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Okay, ich wollte nur sicher gehen, wenn nicht zu sehr langweil. Und das hatte Pedale drauf, das waren irgendwie so die, naja, so Blockpedale. Und dann ist mir da immer ein bisschen der Fuß weggerutscht. Und ich bin aber dann, glaube ich, da so 10 Kilometer mitgefahren mit dem Rad und fand es dann eigentlich ganz gut. Aber jetzt nicht, boah, also ich konnte es ja nicht vergleichen. Ich bin ja nur mit dem gefahren. Aber es ging, war okay. Also anfahren und alles klappt gut. Und dann hatte ich ein Rennrad, also eher so eine Art Gravelbike war das, mit einer sehr angenehmen Sitzposition, relativ aufrecht und so ein, ich glaube, eine SRAM-Schaltung war es. Die haben so sehr bequeme Griffe, wo man sich gut festhalten kann. Und das hatte Plattformpedale drauf mit Metall, mit Stahlnoppen. Und da haben die Füße besser gehalten. Und mit dem hat es richtig Spaß gemacht. Ich kann nicht sagen, ob das mit einer normalen runden Kurbel genauso gefahren wäre, aber das fand ich richtig gut. Und es gibt wohl auch, also diese ovalen Kettenblätter werden ja auch von Rennsportlern gefahren teilweise. Und die von Möwe meinen, sie hätten auch schon so Rennfahrer draufgesetzt und die konnten da auch einen Effekt feststellen. Allerdings haben sie sich beschwert, dass es so schwer ist.
Okay.
Aber ich finde es aber interessant. Ich werde mir das nochmal genauer angucken.
Sehr interessantes Thema. Man müsste mal dasselbe Fahrrad, fast dieselbe Ausstattung, einmal mit ovalen und einmal mit kreisrunden Kettenblatt.
Ich habe mit dem Ernst Brust schon gesprochen auf der Eurobike, da habe ich den getroffen. Und kennst du den?
Nee.
Thomas, wie heißt dem seine Firma?
Wie heißt denn
Bike-Tech oder so? Also Ernst
Velotech.
Brust.
Velotech heißt es.
Der kommt aus Schweinfurt und der ist Fahrradsachverständiger. Und der testet, der macht Fahrräder kaputt. Und wenn irgendwie ein Rad einen Unfall gehabt hat, dann Überprüft er das auf den Schaden oder sucht ein gleichwertiges, guckt, ob es irgendwie, wie die Rahmen halten und so. Und der hat ganz viel so Messgeräte, wo er auch Kraft einleiten kann und messen, was rauskommt und so. Mal gucken, ob der mal das machen kann, was es kostet, wenn der das machen muss.
Velotech habe ich schon gehört, den Mann aber noch nicht.
Ernst Brust heißt der, ja, ist Afrange.
Ernst Brust. Der macht das, glaube ich, schon fast 30 Jahre oder so. Bekannter in der Öffentlichkeit mittlerweile ist eher Dirk Zedler hier aus Ludwigsburg, weil der sich viel auch gerade um E-Bikes kümmert. Und Sicherheit mit E-Bikes macht auch der Ernst Brust, weil das natürlich schon ein großes Thema ist, der irgendwie einen Motor und Gewicht in ein Fahrrad reinzuschustern teilweise und die Ergebnisse, die dabei rauskommen. Das sind beide auch Unfallgutachter, beziehungsweise wenn eben Defekte kommen oder sowas. Und ja, mittlerweile vom Bekanntheitsgrad ist wahrscheinlich der Zedler ein bisschen größer. Aber es machen beide ähnliche Jobs. Also das ist vielleicht ein Thema für dich, da komme ich jetzt gerade drauf, weil ich den Ernst Brust, den blicke ich auch gerade in die Augen bei velotech.de. Wenn man hingeht, dann sitzt er da an seinem Schreibtisch mit einem kleinen Fahrradmodell in der Hand. Der kümmert sich nämlich auch um Micromobility. Dieses Thema, weißt du, Roller. Irgendwie Last Mile, alles, was irgendwie Last Mile, elektrisch, nicht elektrisch oder sowas angeht, das ist ja scheinbar irgendwie ein Riesending gerade oder am Wachsen oder sagt es zumindest, weiß nicht, wer das sagt. Was hältst du von Rollern auf dem Gehweg oder sonst wie, mit Motor, ohne Motor? ist das was mal den Weg in die Cycle finden kann, oder ist einfach, weil es wird ja nicht mit Pedalen oder so betrieben, ist das Tabu?
Ja, das ist schwierig. Ne? Also wir machen ja Fahrräder.
Ja.
Und wir hatten mal eins ohne Pedaltritt. Abgebildet hier mal, das aus Designgründen. Und unter den Velocity Bikes, und da haben wir aber Provokation drüber geschrieben.
Ja.
So, weil einfach so mal um den Leser mal ein bisschen zu reizen. Also, leider kam nichts. Also,
hat niemand gemeint.
Ja, wäre schön, wenn sich jemand beklärt hätte, das ist doch kein Fahrrad. Aber ich glaube, irgendwann ist ja dann so ein Übergang zu etwas anderem. Ob das auch so toll ist, weiß ich auch nicht. Ich war dieses Jahr auch in Amsterdam und da rauschten auch immer so Maschinen auf den Fahrradwegen, glaube ich, vorbei.
Wie irgendwelche Ninebots oder sonst irgendwas oder Uni-Transports oder irgendwelche elektrischen Sachen, die man sonst wie steuert.
Und ich weiß gar nicht, ob die elektrisch waren. Aber sie waren anstrengend. Scooter, nein, das war ein Scooter, ne?
Also Tretroller.
Stimmt.
In Amsterdam ist er, na gut, ich war nur ein Wochenende dort, da habe ich aber wenig gesehen. Da war es auch kalt.
Motorroller, Scooter.
Bromfietzen.
Irgendwie sowas.
Bromfietzen, ich hab's heute gelesen. Heute stand in, ich glaube bei Velobis stand, dass die Speed Pedelecs jetzt klare Regeln bekommen in Holland. Nur noch 30 in der Stadt und auf Bromfiets wegen fahren müssen, außerhalb der Stadt 45 und einen Helm. So, bin mal gespannt, wie es damit weitergeht bei uns. Auch dann mit den Bromfietzen. Ein zauberhaftes Wort.
Aber das ist ja durchaus eine Möglichkeit, ne, wenn sie auf Radwegen langsamer fahren müssen.
Das ist ja hier schon auch im Gespräch, auch der Herr Palmer hier in Tübingen, der umtriebige OB da, der sagt ja auch, lass die doch auf den Fahrradwegen und lass sie da langsam erfahren, der quasi angemessen.
Kannst du ja mit Geofencing kannst es aus der einfach über GPS steuern. Radweg, ja, zack, runtergebremst. Automatisch.
Ja, bestellt sich die Polizei hin und blitzt.
Oder so. Wir wollten noch über Weihnachten sprechen.
Wie weit sind wir denn schon fortgeschritten
eigentlich? Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden.
Und jetzt quasi geht es in den Endspurt.
Genau,
kann man die Cycle abonnieren für Weihnachten?
Man kann sie immer abonnieren.
Wenn man sie jetzt verschenkt als Abo, dann kommt wahrscheinlich die aktuelle Ausgabe, ne? Das passt doch.
Ich hoffe.
Ja. Da sind ja auch noch durchaus nützliche Tipps für, ich sag mal, ganz Jahresfahren drin, oder? Ich kann ja ohne jetzt zu spoilen, du hast in deinem Editorial drüber
das
geschrieben.
Das Editorial kann man ruhig spoilen, wie die Jugend sagt. Ne? Ich habe erneut gegen die Saison geschrieben. Als in der ersten Ausgabe von Cycle, da habe ich geschrieben, dass die Fahrradsaison ins 20. Jahrhundert gehört. Und dass man heute das ganze Jahr durchfährt. Ein bisschen provokativ. Wer irgendwo in den Bergen hockt, weil es eingeschneit wird, der wird es wieder anders sehen. Aber doch in flachen Großstädten ist es tatsächlich so, der Winter fällt häufig aus. Es sind relativ milde Temperaturen. Das Fahrrad ist en vogue und die Leute fahren jetzt auch. Also heute habe ich Unmengen von Radfahrern gesehen. Und ist denn schon kalendarischer Winter oder noch nicht? Ist noch Herbst?
Ich glaube noch nicht ganz.
Noch nicht ganz.
Aber es ist schon kalt. Also.
Es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, nicht Fahrrad zu fahren. Und diesmal, jetzt so kurz vor Weihnachten, habe ich das ein bisschen noch verknüpft. Also wir wollen ja keine Weihnachtsausgabe machen. Das ist nämlich wirklich schrecklich, die im Januar am Kiosk liegen zu haben. Wenn jeder durch ist, wirklich durch mit Weihnachten. Und man deswegen ist es sowieso nie eine gute Idee, jetzt irgendwie einen Tannenbaum irgendwo hinzumachen. Und dann eine explizite Weihnachtsausgabe. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es gibt keine Saison. Und es gibt auch keinen Grund, nicht Fahrräder zu kaufen. Auch im Winter, auch im wann immer die Jahreszeit ist. Das Geschäft könnte weitergehen. Ich weiß, dass viele Fahrradgeschäfte das anders sehen. Aber längst nicht mehr alle.
Aber es gibt ja sogar, es gibt doch sogar, ich glaube, Reifenhersteller, war das nicht dieses Jahr auch im Gespräch, die Winterreifen verkaufen wollen für Fahrräder? Also quasi jetzt für Stadträder, Winterreifen?
Das gibt es ja schon unter der Bezeichnung Winterreifen. Wir haben auch einen Test in Cycle, ne, in der Ausgabe.
Also mit
es gibt
mit
auch
Spikes Test. Oder was? Oder?
Nö, nicht ausschließlich. Gehen wir mal hier. Da haben wir einen Kollegen, der ist in die Halle gefahren, wo Kunstschnee liegt. Genau, ist damit ein bisschen rumgefahren. Aber also abgesehen davon.
Aber der hatte Schnee, ne?
Abgesehen davon, man bekommt ja auch immer so Pressemeldungen Und was mir immer aufgestoßen ist, wenn da irgendwie vom Fahrrad, wie man den Drahtesel am besten einmottet, habe ich letztes Jahr noch bekommen. Und wenn ich sowas lese, dann muss ich dem antworten. Also sowas kann man nicht schreiben. So, also es ist ja so gegen das Fahrrad. Damit kann man noch keine Fahrräder verkaufen.
Ach so, das war ein Händler.
Das war eine Pressemitteilung. Das ist irgendeine Agentur, schlauer, besonders schlauer Texter irgendwie so geschrieben haben, ne? dass jetzt doch das Fahrrad eingemottet werden muss.
Ja, aber wer stand da dahinter? Stand da irgendwie ein Hersteller von ja Fahrradständern dahinter? Wir
müssen ja nicht immer Namen genannt werden. Ne? Aber schlechte Wahl kann man nur sagen zu dem Hersteller.
Ich habe das allerdings im Mountainbike-Forum, in dem ich drin bin, auch nicht mit Drahtesel, sondern mit Bike-Maschine, weiß nicht, wie die da genannt werden, gelesen. Also die machen tatsächlich ihre Fahrräder winterfit und hängen sie dann in die Wohnung. Ich weiß
und
nicht, womit
fahren,
sie...
Womit fahren sie dann fahren. Nicht mehr. Ich denke... Dann habe ich das Mountainbike nicht ganz verstanden. Kann man das nicht gut im Winter fahren?
Doch.
Sollte man meinen, ja.
Aber die Bikeparks, also das sind quasi diese Strecken, wo man runterbrettern kann, die sind im Winter meistens zu. Da kann man nur fahren, wenn es trocken ist.
Aber ich weiß ja von den Leuten, die über Land fahren und zur Arbeit fahren, dass sie auch mit Mountainbikes fahren.
Ja. Es gibt ja Fatbikes, die sind ja quasi für den Schnee gemacht. Und dann gibt es ja den Michael Coville Anderson, der jetzt wieder, der immer unter dem Hashtag Viking Biking Bilder von Radfahrern im Schnee postet. Kennst du die?
Ja.
Die finde ich gut, so in
Kopenhagen. Auch die alten Damen auf dem Rad im Winter.
Ja, genau. Alle. Die Familien mit den Dreirädern eingemummelt.
Also es wird ja auch ein bisschen dramatisiert. Also so die Regeln sind klar. Also wenn jemand keine ausgesprochenen Winterreifen hat und es ist Schnee, dann lässt man ein bisschen die Luft aus den Reifen. Ne?
Naja.
Oder man macht keine harten Kurvenmanöver unbedingt so im Schnee. Und ich bin auch immer im Schnee gefahren. Also ich finde, also wird es irgendwie überdramatisiert ein bisschen. Und wo ist eigentlich der Schnee? Also für uns im Moment. Also für uns Berliner, das ist ja selten geworden.
Wenn er kommt, dann endlich Radschnappen und raus damit. Bist du schon mal im Schnee Fixie gefahren?
Nee, aber Fatbike. Und ich muss sagen, es kommt auch auf Profil drauf an, ob das funktioniert oder nicht. Das Fatbike, das ich gefahren bin, hat sich voller Schnee gepappt. Und dann war es so ein rundes, glattes... Profil hatte man plötzlich und das rutschte kräftig. Und dann dachte ich, ach, das ist ja nicht das, was ich dachte, ne, von einem Fatbike.
Wisst ihr, was am besten ist auf verschneiten Straßen, die schon, also, naja, die, oder auch durchaus auf glatten Straßen, ein Dreirad. Also.
So, dein Lastenrad.
Mein Lastenrad, vorne zwei, hinten eins, damit kann man prima um die Kurven rutschen. Also schön kontrolliert. Und man fällt ja nicht so um. Das ist wirklich gut. Und außerdem wenn das so frisch geschneit hat, dann ist er so ruhig immer, ne? Weil die Autos müssen dann auch langsamer fahren. Das ist ja auch schön.
Richtig.
Also die Gefahr, also wenn überall Schnee ist, dann ist auch die Gefahr gar nicht so groß. Schlimmer wird es, wenn dann auf den Straßen geräumt wird und der Schnee.
Das überfriert und dann überfriert nochmal.
Ja, und der Schnee dann auf die Radwege geschmissen wird.
Macht man das noch, ja?
Boah, ich glaube schon.
Das ist ja eine der Ursachen, ne? Warum Leute im Winter nicht Radfahren in der Stadt.
Ja. Aber wenn sowieso, also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in Köln geschneit hat, so richtig. Mhm. Also meistens liegt eh kein Schnee, also kann man...
Genau. Mhm.
Muss man eher ein bisschen Regenklamotten haben. Ich zum Beispiel hab ja einen Poncho jetzt, ne? Mhm. Den Poncho, kennst du den?
Poncho?
Poncho, ja. Der ist von Van Moof ist der.
Doch, den kenne ich ihn doch, ja. Den habe ich in Amsterdam mal ausprobiert. Mhm.
Ich weil der hängt aufgefaltet bei mir an der Garderobe, weil irgendwie dieser Faltmechanismus, der ist nicht so leicht zu verstehen wie so ein Wurfzelt. Also die gehen einfacher zusammenzufalten. Aber an sich, der funktioniert relativ gut. Meiner ist gelb, so dass man mich auch sieht. Also da tut sich vielleicht auch noch was bei Regenklamotten, ne?
Und was ist jetzt das optimale Weihnachtsgeschenk für Radfahrer?
Ja, ein Fahrrad zum Beispiel, oder?
Ich glaube, so kennt ihr so Thomas Mann Weihnachten, wo so alles perfekt ist. Glitzernden Tannenbäumen, die Tür geht auf.
Oh ja, schöne Vorstellung.
Die Eltern stehen da und ein Fahrrad unter dem Weihnachtsbaum.
Gibt es das bei Thomas Mann?
Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe so ein Bild in Erinnerung. Es gibt auch falsche Erinnerungen, vielleicht auch ein bisschen Wunsch. Das wäre auch nicht schlimm. Und, ja, und das ist eigentlich eine gute Idee. Es gibt keinen Grund, keine Fahrräder zu verschenken.
Gut, bei Kindern muss man aufpassen, dass sie nicht bis dann, pass auf, die Saison angeht. Also bis es warm wird. Kindern schenkt man ja meistens zu Ostern ein Fahrrad. Also zumindest kenne ich das so. Und da wird es dann langsam warm und so. Und wenn man jetzt zu Weihnachten ein Fahrrad kauft, dann sind die ja bis Ostern schon rausgewachsen. Aber bei Größeren ist das ja vielleicht nicht mehr ganz so.
Also ich habe ein Cashley Governor bestellt. Ich glaube, das war auch kurz vor Weihnachten. Und da freut man sich dann richtig. Die brauchen allerdings 3 Monate, bis sie fertig sind.
Aha.
Da hat man dieselbe Geschichte. Das kommt dann auch erst im Frühling. Aber
ja, hast du eine Idee? Wenn man jetzt kein ganzes Fahrrad schenken will, gibt es andere Geschenke? Also hier so ein ovales Kettenblatt zum Beispiel, habe ich mir überlegt, wem ich sowas schenken könnte. Es macht wirklich was her, ne?
Ja, unterm Weihnachtsbaum. So,
das glänzt. Das könnte man sogar hinhängen.
Ja, natürlich. Mal an den Baum hängen.
Oh. Ein Schmuckbaum mit lauter Geschenken dran.
Ich glaube, dass Bekleidung auch nicht schlecht ist.
Stimmt.
Wenn es kein Fahrrad wird, dann gibt es schöne Radbekleidung. Es gibt ja, ich habe mal schon vor Jahren gesehen, dass Ruffer hat ja alles für den Radfahrer. Es gibt ja, hat die nicht auch Parfum oder Seife?
Ob die was hatten?
Seife.
Das kann sein.
Oder Parfum.
Ach so, ja, ja.
Sachen. Der ist nicht irgendwie unbedingt Ruffer, das so in den Mittelpunkt rücken, aber ich erinnere mich daran, ganz merkwürdige Accessoires immer so. Und da dachte ich, das ist doch optimal zu Weihnachten. Pflegeprodukte.
Ja, ja, stimmt. Und Hautpflege, natürlich.
Na gut.
Oh, mir fällt was ein. Das ist ja quasi, das ist ein Weihnachts- und, also wenn man jetzt ein Fahrrad-thematisches Geschenk haben möchte, der klassische Park-Tools-Pizzaschneider. Gibt es den noch?
Oh Gott, ich weiß es nicht. Schreckliches Ding.
Echt?
Ich habe öfter zu Pizzaschneider gesehen im Fahrrad.
Also den von Park-Tool, den hatte ich mal besessen. Das ist, glaube ich, auch schon 20 Jahre her. Der sieht ja ein bisschen aus wie so ein Hochrad, den Lenker gleich abgebrochen von dem Ding. Ja, aber kann man trotzdem verschenken. Gut gemeint. Und er funktioniert auch leidlich. Also besser funktionieren andere Pizzaschneider, vielleicht von dem Hersteller für Pizzaschneider. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt von WMF zum Beispiel irgendwelche Fahrradwerkzeug kaufen wollte. aber vielleicht können die das auch. Meine, die kaufen ja auch viel zu.
Also falls jemand zuhört, der mir was schenken möchte, ne, ich freue mich über Werkzeug. Also gerne auch von Parktools.
Mhm. Ja, Werkzeug machen die tolle Sachen.
Ich hab ein Werkzeug kürzlich geschenkt bekommen, allerdings nicht für Fahrräder, aber das geht so in die Richtung. Das ist ein Werkzeugkasten von iFixit. Kennt ihr iFixit?
Ich kenn's.
Die machen so Elektronik Selbstermächtigung, reparier dein iPhone selbst zum Beispiel. Und da machen sie Spezialwerkzeug, mit dem man die Telefone aufmachen kann. Mhm. Und da gibt's ein Toolkit, in dem sind seltene Schrauben, Schrauberbits drauf, mit denen man die mit Absicht unzugänglich gemachten Schrauben von diversen Herstellern aufmachen kann. Hauptsächlich Apple ist da schlimm. Und da ist ein Saugnapf drin, mit dem man die Scheibe abmachen kann und so. Und die erinnern mich so an hochwertige Fahrradwerkzeuge auch, von der ganzen Machart her. Also sowas finde ich auch schön. Weiß nicht, ob sich da Frauen drüber freuen. So ein Parfum wäre vielleicht was.
Genau, man hatte Pedalierungswasser, habe ich letztens gesehen.
Und natürlich für den Hipster unbedingt ein Bartöl, ne?
Ach so, ja. Das sind also auch sehr gut, das sind nette kleine Geschenke. Man kann auch mal einen Startplatz verschenken zu einem Vintage-Veranstaltung.
Ah, das ist ja tatsächlich eine gute Idee, ja.
Und dazu packt man irgendetwas, ein Merino, Trikot oder schicke Mütze. Schicke Mütze ist auch ein Laden, ne?
In Düsseldorf, ne?
Genau.
Ja. Ach, da war ich noch nie.
Also man könnte so ein Package packen für jemanden. Ne? Hier ist dein Startplatz, hier ist dein Trikot und hier ist das Büchlein dazu. So. Bücher müsste es ja auch geben, jede Menge.
Du, das ist wie Jochen Schweizer, ne? So Events, also Erlebnisse verschenken, das ist nicht schlecht. Mhm. Wann ist diese Classico, die deutsche?
Velo Classico. Müssen wir googeln. Mhm.
Die ist relativ spät, glaube ich, oder?
Die ist sehr spät, im Ende Sommer. Da war ich auch. Das war auch ganz lustig.
Velo Classico.
17 steht hier nicht. Aber so im September, 17. 18. September.
Ja. In Ludwigslust.
Eine sehr außergewöhnlich interessante, schöne Stadt.
Okay, also ich muss da, dann muss ich mal Leute dazu bringen, mal meinen Podcast zu hören. Leute, die mir nahe stehen. Die das sonst nicht hören. Ja. Oh, wir haben noch, fällt dir sonst noch ein Geschenk ein? Thomas, hast du ein Geschenk?
Ah, nee, so nicht richtig. Ne? Ich bin gar noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung irgendwie.
Muss ja gar nicht sein. Kann ja dann.
Ja, ich weiß, klar. Aber trotzdem fehlt es mir ein bisschen daran, an Geschenkideen, gebe ich ehrlich zu. Und Upcycling, Fahrradschmuck ist nicht so mein Ding. Nee, ich weiß nichts.
Da hatten wir in der letzten oder vorletzten Sendung hatten wir ja diese schicken Dresdner Sachen, ne?
Die Taschen.
Ja. Vom Stadtindianer.
Ja, ja. Genau, der hat ja die ollen Lehrertaschen umgebaut, also vom Erdkundelehrer.
Wolfgang, ich habe noch, du darfst Glücksfee sein. Wir haben nämlich noch was zu verschenken. Also, und zwar ein Buch. Bin gleich wieder da.
Ja.
Na super. Jetzt habe ich es weggeräumt, aber das ist die 14. Etappe heißt es. Thomas, erinnerst dich? Haben wir vom Covadonga Verlag geschickt bekommen. Den kennst du ja, ne?
Ja.
Die Fahrradbücher machen. Bücher, ja. Und das ist ein, das sind gesammelte Geschichten von Tim Krabbe. Kennst du den?
Schon mal gehört.
Das ist ein Holländer, der auch Fahrradjournalist, kann man schon sagen, der viel Berichterstattung auch gemacht hat und der da Artikel zusammengestellt hat. Hat auch ein oder mehrere Romane geschrieben, also ist in Holland wohl sehr beliebt. Und wir haben nicht so viele Teilnehmer, weil ich hatte irgendwie die tolle Idee, dass jeder an der Verlosung teilnehmen kann, der das Hashtag Krabbe bei Twitter postet oder bei Facebook.
Und wie viele haben es gemacht?
Zwei. Das heißt...
Eure beiden Zuhörer.
Nee, wir haben mehr, aber also wenn du nach dem Hashtag suchst, da kommt auch viel mehr, aber die haben dann, die sprechen dann von Krabben zum Beispiel. Oder ist dieser Name Krabbe ist wohl doch weiter verbreitet, als ich dachte.
Ja.
Naja, irgendwie beim nächsten Mal machen wir es wieder vielleicht klassisch per E-Mail oder so. Also jedenfalls, wenn du jetzt eine Zahl zwischen 1 und 2 sagst, dann kann ich feierlich den Gewinner ziehen.
Wunderbar. Meine Lieblingszahl 2.
Ja, dann hat Martin Lichtblau gewonnen. Und ich guck mal, ob ich von dem eine Adresse finde. Ansonsten hat der ein Twitter und da schreibe ich, also dich, Martin, wenn du zuhörst, schreibe ich dich an. Dann kriegst du noch rechtzeitig vor Weihnachten das Buch von Tim Krabbe, die 14. Etappe.
Wir haben ja schon wieder was zu verlosen, ne?
Oh ja, stimmt. Sollen wir das? Stimmt, müssen wir, ja.
Das müssen wir machen. Wir können es heute nicht verlosen, aber wir kündigen es an und dann kann man wieder ganz alte Schule mit Postkarte oder E-Mail.
Genau.
Oder mal anrufen.
Genau. Schreibt uns, wenn ihr das haben wollt. Erzähl mal kurz, du hast es schon gelesen, oder?
Ich habe schon gelesen. Das ist ein super Buch. Es liest wahrscheinlich auch jemand anders. Ich habe es nämlich in der S-Bahn liegen lassen.
Oh.
Deswegen kann ich auch nicht drauf gucken, wie es heißt.
Warte.
Wir haben von dem Verleger einige Exemplare bekommen und es ist wirklich ein tolles Buch.
Das heißt, Beschreibung der von Dreischen Fahrmaschine und einiger daran versuchten Verbesserungen. Neu herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Hans-Erhard Lessing. Aus dem Westhafen Verlag.
Genau. Und tatsächlich ist es ja so, dass es eben ich nenne es mal Übersetzung aus der alten deutschen Schrift, also aus diesem Buch von, was ist jetzt, 2017, also von 1817 ist diese Schrift rausgekommen und die ist neu aufgelegt. Auf der linken Seite sieht man dann, wie es im Original aussah, das Heftchen, und rechts kann man es lesen und dann sind noch zauberhafte Zeichnungen drin von Maschinen auch, die er erwähnt, die so ein Nürnberger Zirkelschmied mal gebaut hat, noch 100 Jahre früher, wo irgendwelche ja, asozialen Fürsten und Könige mit rumgefahren sind. Eine große Kutsche hinten mit einem kleinen Verschlag, wo zwei Personen reingepasst haben, die das Ding bewegen konnten über einen Trittmechanismus. Und also tolle Sachen drin, wirklich hochinteressant. Den haben wir getroffen in Mannheim bei dieser Ausstellung, die ja eben die Geschichte von Freiherr von Dreis erzählt ein bisschen und wie es danach weiterging. Auch ein hochinteressanter Mann, der Herr von Dreis.
Der pass auch später auf. Ich
pass auf.
Die Chancen stehen gut, eins zu gewinnen, weil wir haben drei.
Darfst halt nicht in die S-Bahn mitnehmen.
Und ihr müsst einfach uns eine Mail schreiben an, wie ist unsere E-Mail? podcast@fahrrad.io und schreibt rein, dass ihr das Buch haben möchtet, dann kriegt ihr es wahrscheinlich. Also wir warten bis zur nächsten Sendung und wenn es mehr werden als drei, dann müssen wir losen und dann, wenn nicht, dann kriegt das einfach so. Das ist doch ein Deal, oder?
Ja, aber da wird jetzt schon ein Run losgehen, weil es ist ein tolles Buch. Jubiläumsausgabe. 18.17. 2017. Das ist doch mal was.
In den Shownotes ist der entsprechende Link natürlich auch drin, falls ihr es euch... Das ist zum Beispiel auch ein super Weihnachtsgeschenk, ne? Also für Technikspäze. Ja, ja. Und der Verleger, der ist kein Fahrradfan und macht auch sonst keine Fahrradbücher, sondern der bringt alte Bücher, die nicht mehr herausgegeben werden, die es nicht mehr gibt, die aber so zu bestimmten Ereignissen passen, bringt er wieder neu raus. Und zum Fahrrad, zum Jubiläum des Fahrrads, hat er eben das gefunden und wieder neu rausgebracht.
Ich glaube, er ist ein bisschen angefixt von Fahrrädern mittlerweile, kann das sein? Also er war schon sehr interessiert. Ne? Na gut. Ja, also eine gute Idee und ein gutes Buch auch leicht zu lesen. Kurzweilig.
Okay.
Zum Glück war ich fertig.
Ja. Interessiert dich das auch, Wolfgang?
Ich kenne den Herrn Lessing.
Du kennst ihn persönlich?
Ja, nö.
Aber du weißt, wer es ist.
Genau. Ist der nicht auch aus Leipzig oder so?
Frankfurt ist der Verlag.
Nein, der Herr Lessing.
Der Herr Lessing.
Das ist der.
Täusche mich, der hat doch immer so ingenieursmäßig
Bücher
über Fahrräder.
Ja, also das hat. Der hat das Nachwort geschrieben und der kommt, glaube ich, auch. Ich glaube, im Frühjahr sind da lauter Veranstaltungen und da. Da ist er auch in Mannheim bei einer Veranstaltung, die sich mit Fahrradtechnik beschäftigt. Also das ist ein Fahrradhistoriker, Techniker, sowas. Und ich glaube, der hat einige Bücher auch geschrieben. Und das ist natürlich die Referenz dann, ne? Wenn der drin ist. Wie heißt der? Hans Erhard Lessing.
Erhard Lessing. Aber.
Oh, ich fahre sogar eine Rad, zum Beispiel gibt es ein Buch. Und Automobilität, Karl Dreis und die unglaublichen Anfänge. Also der schreibt seit Jahrzehnten zum Thema Fahrrad. Und Auto, der Benzwagen, vom ersten Benzinautomobil zum Weltrekordwagen. Also der kennt sich aus. Frühe Fahrrad-Motorradtechnik. Also, dann ist das Buch vielleicht was zum Anfixen, wenn man sich mit sowas beschäftigen will. Was ich dazu sagen kann, das ist nicht sehr dick. Das heißt also, 111 Seiten sind es insgesamt, ein kleines Büchlein. Also, da muss man auch nicht erschrecken und denken, oh Mann, jetzt habe ich ein dickes Ingenieursbuch bekommen. Also, feine Sache. Okay.
Also dann sind wir durch, kann das sein für heute?
Ja, exakt 2 Stunden.
Super.
Guck mal.
Zwei Stunden?
Ja.
Gut, dass ihr so viel gesagt habt.
Ja, wir haben dich auch ein bisschen zu Wort kommen lassen, oder?
Ja, doch.
Ja, dann würde ich sagen, tu mal gar nicht lang rum mit der Verabschiedung, sondern verabschieden uns. Du bleibst bitte noch kurz in der Leitung, damit wir deine Adresse aufnehmen können.
Sowas guck, wurde, mal hinten, sowas guck mal hinten im Cycle-Magazin. Da findest du was.
Okay. Da ist unsere Musik nochmal zum Schluss. Ja, dann war es das für heute. Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, danke schön für dich. Bis dabei sein.
Danke, Wolfgang. Hat Spaß gemacht. Und ja, wir sehen oder hören uns.
Genau.
So machen wir das. Dann eine schöne Zeit für euch.
Thomas und ich, wir machen in der nächsten Folge den großen Jahresrückblick. Können wir schon mal ankündigen, weil sowas kann man schon machen, oder? Das ist ja jetzt kein Weihnachten oder Gelanden. Jahresrückblick kann man machen. Da ist wahrscheinlich der gute Gunnar Fehlau dabei dann, der immer mehr weiß als wir, was passiert ist. Und ja, dann bis dahin eine schöne Zeit und dir nochmal vielen Dank, Wolfgang.
Ja, ich danke euch.
Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.